Kennst du einen Korgasm?
Nein, ich kenne nur Korgan. kennst du Korgan?
Ein Korgan, mir sagt Korgan was.
Korgan oder Korgan?
Was war denn das?
Das ist aus dem aus diesem wunderbaren Film mit Christopher Lambert, in dem es um ein Schwert geht und um mehrere Menschen, die noch eine sein können.
Islander,
genau. Hieß der nicht Korgan? Hey, der ist ja böse. Der so, hi, I'm Candy. Und er sagt so, of course you are. So. Korgasm,
genau. Frauen sollen offensichtlich, wenn sie bestimmte Sportübungen machen, dabei einen Orgasmus erleben können.
Die Glücklichen.
Weil der bei sogenannten Übungen des Cores, also des Körperkerns, auftritt, heißt er Korgasm. Zu seinem Namen kam er, weil er meist durch Bauchübungen ausgelöst wird, beim Core-Workout. Anders als beim vaginalen oder klitoralen Orgasmus braucht es für einen Korgasm weder äußere Reibung noch zwingend sexuelle Gedanken. Tja, da haben uns die Frauen einen voraus wahrscheinlich, ne? Also so wie das hier klingt.
Tschüss.
Aber da ich keinen Sport mache sowieso, würde es mir auch relativ wenig bringen, beim Sport Orgasmus zu haben als Mann.
Das gäbe auch eine ganz schöne Sauerei jedes Mal.
Stimmt, das kommt auch noch hinzu. Oh, ich habe kürzlich wo habe ich denn das gesehen? Bei 9gag habe ich gesehen, wie einer Frau irgendwie beide Knie brechen. Das fand ich ziemlich eklig.
Was?
Ja, ne, so eine Gewichtsübung. Weißt du, so wenn du
die auf
und dann genau. Hab mich so ein bisschen traumatisiert, deswegen muss ich das gerade nochmal loswerden. Herzlich willkommen bei helf mir mal.
Schall und Rauch.
Dann bist du Christian.
Genau. Schön. Hallo, ich bin der Christian und du bist der Alexander, der nicht Alex genannt werden möchte.
So ist das.
Sehr schön. Ich sitze auf dem Dachboden.
Du sitzt auf dem Dachboden. Du sitzt aber wieder in deinem Haus auf dem Dachboden. Auf deinem Dachboden.
Ich sitze auf meinem Dachboden.
Ja.
Ich hoffe, dass da nicht die Straßengeräusche, weil der Dachboden ist nicht gedämmt, weder Schall noch irgendwie sonst
Wärme.
Noch
Rauch.
Das Problem ist, ich habe zwar im Moment tatsächlich ein Zimmer zur Verfügung, in dem ich podcasten könnte, aber das ist leider so zentral gelegen in der Wohnung, dass jeglicher Schall und auch jeglicher Rauch mitkommt in die Aufnahme und das wollen wir nicht. Also ich möchte das nicht, weil dann hört man die ganze Familie. Also wirklich alle. Das ist so echt ein ungünstiger Raum. Deshalb sitze ich auf dem Dachboden. Das ist eigentlich ganz lauschig hier, muss ich feststellen. Und ich muss ehrlich gestehen, dass in mir gerade der Gedanke reift, hier so eine Kabine reinzubauen.
Ein Podcast-Studio auf dem Dachboden.
Ja, Entschuldigung, genau neben dem BDSM-Studio.
Ja.
Das Problem ist, man kann halt nicht gleichzeitig beides betreiben. Das gibt so.
Ja, die Ketten, die geben immer komische Geräusche. Aber du kannst natürlich die Ringe, an denen du die Ketten festmachst, gut für Kabelführung benutzen.
Ja, stimmt.
Ja. Fifty Shades of Grey gesehen?
Nee.
Noch vor?
Nee.
Gelesen?
Nee.
Noch vor?
Nee.
Warum nicht?
Es gibt auf dieser Welt schätzungsweise 12,5 Billiarden Bücher, die ich nicht gelesen habe. Warum sollte ich ausgerechnet das lesen?
Weil das doch alle gelesen haben.
Du, die Bibel haben auch alle gelesen, sagen sie. Und ich habe sie tatsächlich gelesen. Scheiße.
Du bist ein bisschen anders pervers, ich verstehe.
Ja, gut, bei mir muss es direkt Massenmord, ja.
Ja, verstehe.
Vergewaltigung von Männern durch Männer und Kinderschlachterei sein.
Ja.
Ah, klar. Also, kannst du mit sowas Softem wie 50 Shades of. Nee, der heißt ja nur Shades of Grey, das Buch, ne?
Ich weiß das gar nicht.
Ich glaube, das Buch heißt nur Shades of Grey.
Aha.
Woher weißt denn das, Christian?
Ja.
Keine Ahnung, weiß ich gerade nicht. Aber ich habe ein anderes tolles Buch in der Hand.
Ja. Welches?
Dr. Johannes Breuer ist der Autor.
Ja.
Das Buch heißt Man muss auch darüber sprechen. Ist aus den 60er Jahren.
Ja.
Zweite Auflage. Tilia GmbH 1960. Gedruckt bei Gerhard Dokter in Neuwied am Rhein, hier um
oh
die
Gott.
Ecke.
Oh Gott, Neuwied, ja, okay.
Ja, Neuwied, Heißluftdampfer.
Ja, ja, genau.
Direkt bestimmt ein.
Herzlichen und, Gruß an den Heißluftdampfer an der Stelle.
Ja, und es geht um, Moment, haben wir hier was Treffendes? Es ist ein schönes Arztbuch.
Ist es so ein Konversationsbuch oder
nein,
was?
Nein, ach so. nein, es geht um Geschlechtlichkeit. Um die menschliche Sexualität. Angesichts dessen, dass es 1960 gedruckt wurde, transportiert es also bestenfalls die Sexualmoral der 50er.
Ja.
Und es ist wirklich für den ein oder anderen Lacher. Gut, also das erste, worauf ich da, also das ist aus so einer Erbmasse herausgeholt.
Ja, ist aus der Erbmasse von NSFW, ich merke schon. Hast du den Pfannenfelder auch da?
Es ist kein Pfannenfelder. Nein, es ist ein Breuer. Und ich möchte nur zitieren über den Onanisten, beziehungsweise über den Selbstbefriediger. Ja? Er hat Kopfschmerzen und ist im Ganzen nervös. In einer bezeichnenden, immer größer werdenden Willensschwäche kommt eine Niederlage nach der anderen. Das Selbstvertrauen schwindet, das Selbstbewusstsein geht verloren. Und es erheben sich die immer größer werdenden Minderwertigkeitskomplexe. Mutlos wird einfach dieser Mensch, der solche Wege geht. Hm. Schön, oder? Ich meine, das ist doch geradezu poetisch. Geil, oder?
Da fuck.
Ja, schön. Also ich meine, herrlich. Gewiss gibt es auf dem Gebiet der naturgemäßen Heilmethoden im Wasserheilverfahren durch körperliche Härtung, durch möglichst einfache und reizlose Nahrung Mittel und Wege, um eine Selbstbefriedigung zu vermeiden. Wichtig und entscheidend ist aber die seelische Einstellung, das Abschalten erotischer Vorstellungen und Wünsche und, vielleicht als die beste Lösung, die Hinordnung der Geschlechtskraft auf den von der menschlichen Natur verlangten Weg zum Geliebten und zur Geliebten im anderen Geschlecht. Zu Deutsch, hör auf mit dem Wichsen, such dir halt verdammt nochmal einen Sexualpartner. Recht haben sie ja irgendwie, ne? Also, aber der Punkt, an dem sie losgehen, ist vielleicht der falsche.
Ja, aber dann der Korgersen, das ist ja dann, da hat Herr Breuer aber nicht drüber nachgedacht.
Ich glaube, den kannte der nicht.
Ja, ist auch ein Mann, aber ich meine so grundsätzlich. Was soll denn die Frau machen? Also soll sich ernähren, körperlich ertüchtigen und dann passiert es trotzdem und schon bist du gearscht. Oha. Bringen wir jetzt gerade eigentlich die Feministinnen gegen uns auf?
Nein.
Aber die hören uns eh nicht, ne?
Nein, jetzt mach dich mal locker.
Ich bin locker. Ich bin nackt. Dann bin ich immer locker.
Könnte ich hier nicht machen. Das wäre echt zu kalt hier oben auf dem Dachboden.
Wie kalt wär's denn?
Also auf dem Dachboden
zeig mal.
So... Nee, auf die Schienen lockst du mich nicht, mein Freund. Kurz danach übrigens schließt sich das Artikel zur Homosexualität an.
Oh, nee,
was? Das aber nur ganz kurz abgehandelt wird und im Wesentlichen mit dem Paragraph 175 abgehandelt wird.
Hm.
Ja. Die Verführung Jugendlicher bis zum 21. Lebensjahr wird nach Paragraph 175a mit besonders schweren Strafen belegt. Tja. Danach kommt noch zwei Sätze zum Sadismus, Masochismus, ja, und dann kommt noch ein bisschen was zum Fetischismus, also wirklich nur so zwei Sätze.
Ja.
Die hatten keinen Bock drauf. Ja, aber echt schön, schönes Buch, gefällt mir. Das ist aber gar nicht das Buch, was ich eigentlich hier
liegen habe.
Doch, ich habe zwei hier liegen und eins, da musste ich sofort an euch denken.
Nein.
Doch. Aus demselben Verlag von Dr. Friedrich Nessler.
Ja.
Und der Titel des Buches lautet Astrologische Gesundheitslehre.
Ja.
Das ist doch herrlich, oder?
Ja.
Ja, du klingst. Das ist von 1958.
Mhm.
Mhm. Doch, ich habe echt überlegt, ob ich dir das schicken soll.
Ja, das kannst du gerne. Also ich meine, was muss man ja lesen?
Kann ich aber nicht machen, weil das gehört meiner Frau. Die hat das geerbt.
Ja gut, nee, dann nicht.
Aber es ist hervorragend, glaub mir. Das sind tolle Sachen, die so in der Zeit da scheinbar entstanden sind. Und ich werde mir dieses Buch fürs nächste Mal durchlesen.
Ja.
Verspreche ich dir jetzt schon, da werde ich die besten Dinge rausholen.
Ja.
Und dann werden wir da eine Sondersendung zum Thema astrologische Gesundheitslehre machen.
Ja, gerne.
Und so, ich mache dann die Hooks Mistress. Ich sehe natürlich A, nicht ganz so gut aus. B, rieche ich nicht so gut, aber
Woher weißt du, wie meine Frau riecht?
Ich habe schon mal neben der gesessen.
Ach. Mhm. Und sie roch gut.
Übrigens gegen Masern, ja, ist ja ein aktuelles Thema.
Ja.
Helfen erstens Lindenblütentee.
Okay.
Ja. Ja. Täglich 2 bis 3 Tassen und eine Teemischung aus Schafgarbe. Schaf, nicht scharf.
Ach so. Scharf.
Mäh. Und Himbeere. Ja.
Ach.
Das ist so.
Ja. Ja, ja. Dann ist es ja ganz einfach, dagegen vorzugehen.
Ja, ich weiß auch nicht, was die alle mit ihren Impfungen wollen. Das ist halt. Ich meine, da muss doch jeder wissen, dass da Aluminium drin ist. Oder was war das noch? Nee, Aluminium war jetzt in den Deos, ne?
Ja, Aluminium ist auch in Impfungen drin.
Aha, ja. Ich hab's doch gewusst.
Ist übrigens auch in Schokolade drin.
Aha.
Und in allen anderen Lebensmitteln eigentlich auch.
Ja, aber eigentlich ist das doch gut, weil wir setzen uns doch Aluhüte auf.
Spurenmetalle, ja, wir wollen ja auch Eisen zu uns nehmen. Also Spinat ist gesund, weil Eisen drin ist.
Ach, Spinat, hör auf, das ist doch eine Lüge.
Ja, da ist Eisen drin, genauso ja, viel wie in Pommes, aber immerhin ist was drin.
Kann ich mir dann jetzt auch Spinat auf den Kopf legen? Ach nee, das ist ja Eisen.
Eisen,
das
ist ja nicht Alu.
Alu, was kann ich mir
Schoki.
Dann... Schoki auf den Kopf legen.
Schoki in Alufolie ist übrigens...
Oh Gott.
Man kann sich übrigens, ach, das, was soll ich das erzählen? Aber wir sind ja explicit, ne?
Kann sein, ja, mach.
Flux sind Social Media an mir rum. Man kann sich Pralinen anfertigen lassen. Hast du das auch gelesen im Social Media Bereich?
Nein.
Und zwar wird da ein Abdruck des ringförmigen Schließmuskels gemacht.
Ja.
Als Form und von dieser Form werden dann Pralinen, also
You can kiss, nein.
Ja, genau. My shiny LS.
Du kannst mich am Arsch,
Ja.
Sehr schön.
Ja, habe ich, also wird der eine oder andere vielleicht auch gelesen haben. Kann man, also man kann ja alles machen. Also
kann man
ja,
haben.
Die Welt ist ja groß und bunt und schön. Also ich esse auch gerne normale Schokolade, die so einfach so eine Tafel so. Ist auch gut.
Alexander, wie geht's dir eigentlich? Das meine ich jetzt also nicht so hier Smalltalk, sondern geht's dir gut?
Ja, jetzt wieder. Insbesondere, also in dem Fall Alexa geht's jetzt auch wieder gut. Also der grippale Infekt, der uns beide erwischt hatte, war relativ heftig.
Ach du Scheiße. Ja, ja. Geht ja jetzt um, gell?
Geht um, hier im Norden sowieso nochmal sehr. Insofern jetzt gesundheitlich wieder gut. Ich merke, dass ich... Ist das ein Flugzeug oder ein Zug?
Ich schneide es. Nee, den hier schneide ich jetzt nicht raus. Den hier schneide ich nicht raus, damit alle wissen, womit du hier zu kämpfen hast.
Was sind das für Züge? Ein TGV oder was fährt da an?
Ja, das ist das Problem, dass sowohl das Mittelrhein als auch das Moseltal hat und da auch massiv kämpft, nämlich mit alten Güterzügen.
Ach Scheiße.
Die extremst laut sind und leider dann auch viel zu schnell fahren. Es gibt also Güterzüge, die hier durchfahren, beladen mit Autos bis oben hin, die hörst du kaum. Das moderne Züge mit modernen Bremsen, bla bla bla, ich kenne mich da nicht aus, frag den Bahncast oder Anycast, die kennen sich mit Zügen aus. Und dann gibt es halt alte Viecher, die im Zweifelsfall so alt sind wie wir und dementsprechend kaputt. Und die hörst du einfach kilometerweit, wenn es sein muss, durch das Tal. Und das ist hier im Moseltal nicht ganz so schlimm wie im Rheintal, aber auch unerträglich. Ich werde das, nur um jetzt mal unsere Hörer zu beruhigen, wegschneiden. Also die fahren jetzt auch nicht so oft. Ist jetzt nicht so, dass ich da 2 Stunden arbeiten müsste. Grippaler Infekt.
Wie bitte?
Grippaler Infekt.
Ja, genau. Und ansonsten arbeite ich hier gerade im Moment wieder ein bisschen viel, aber das ist so.
Stimmt, ihr habt erst heute die neue Folge Hoaxilla herausgebracht mit dem Thema Lepra.
Genau.
Was mich nicht stört im Übrigen.
Heute nicht, gestern.
Gestern. Okay, wir haben heute Dienstag, scheiße. Ja, gestern. Was mich im Übrigen überhaupt nicht stört, weil ich Hoaxilla sowieso immer am Montags erst höre.
Ja, es gibt, glaube ich, auch Leute, die hören die 3 Jahre später.
Ja, aber du hast durchblicken lassen, dass du dass ihr wegen der Montagsveröffentlichung angepisst werdet. Stimmt das? Gibt es echt Leute, die sich darüber aufregen?
Es gab jemanden, der auf Twitter schrieb,
ach Gott,
früher
war alles besser.
Hat es mir noch was bedeutet, wenn Huxilla am Sonntag nicht erschien?
Oh, armer Kerl.
Wo ich, ja, weißt du, das ist, es hat halt so seine Gründe, warum dann am Sonntag nicht eine Folge erscheint. Ja. Das ist dann so. Wobei das ein sehr schöner Grund war. Ich habe mit dem Chris Marquardt hier in Hamburg am Wochenende einen Workshop gemacht.
Ja, hast dich ja nicht zurückgehalten.
Wie?
Du hast irgendein Foto von dir gezeigt, der Chris gemacht hat.
Ja, ja. Also es war jetzt nicht so, dass Chris mich die ganze Zeit fotografiert hat, sondern es war mehr so ein Zufallsprodukt. Aber wir haben hier einen Workshop zum Thema Gestaltung und Wahrnehmung zusammengehalten. Und das war insofern spannend, weil das ein Business-Workshop war. Also da ist tatsächlich eine Firma uns angemietet. Und das war eine ganz spannende Erfahrung. Das hat auch erstaunlich gut funktioniert, hat sehr viel Spaß gemacht und hat auch tatsächlich den Workshop-Teilnehmern, also der gesamten Firma, es waren 9 Personen in dieser Firma, hat den Personen in der Firma was gebracht und hat Chris und mir viel Spaß gemacht. Und das ist irgendwie eine sehr interessante neue Erfahrung für mich, tatsächlich mit der, ich sag mal, psychologischen Kernkompetenz umzugehen und damit zu arbeiten und damit was zu machen. Das habe ich ja bisher in der Form immer nur so implizit gemacht und da war es jetzt mal explizit, dass ich das so gemacht habe und das war schon wirklich sehr interessant und hat sehr viel Spaß gemacht.
Aha.
War eine schöne Geschichte.
Aha.
Ja. Und ja. Und das war dann der Grund letztendlich, warum wir am Montag veröffentlicht haben. Das war einer der Gründe, warum wir am Montag veröffentlicht haben. Und jetzt geht's auf die Leipziger Buchmesse zu, da sind wir unterwegs, da machen wir eine ganze Menge Kram.
Da geht's ja noch weiter.
Ja, ja. Und Leipziger Buchmesse und dann sind wir noch in Köln bei Skeptics in the Pub demnächst. Also insofern, ja.
Und ich werde nichts davon besuchen können, weil ich so überhaupt keine Zeit habe, für in der Gegend rumzureisen. Das pisst mich hin und wieder ein bisschen an, aber das ist einfach so. Schade. Hm. Ja, gut, müsst ihr halt berichten, erzählen und
ja, machen wir. Und insofern hoffe ich, dass es dann so um
Ups. Irgendwie ist der Alexander jetzt weg und redet weiter.
Nee, ich bin noch da.
Oh.
Aber die Leitung lässt gerade nach.
Mhm. Aber das ist deine jetzt.
Ja, aber sie kommt, glaube ich, jetzt gleich wieder.
Sie kommt wieder.
Ja, sie kommt wieder.
So ist das ja mit den Leitungen. Die kommen immer wieder.
Ja, Köln, wer wolltest du?
Köln könnte ich ja mal wieder besuchen. Skeptics in the Pump, wer ist denn da außer dir?
Alexa.
Also euch. Nein, Entschuldigung.
Alexa?
Ja, also euch. Sonst irgendjemand, der sich lohnt? Butler war dem Letzten, ne?
Butler war zuletzt. Demnächst kommt Sebastian Bartoszek nach Köln auch und erzählt was. Und dann weiß ich gar nicht, wie die geplant haben für die weitere Zeit. Die haben aber ja eine eigene Homepage, also da sollte man dann nachgucken irgendwie. Ich weiß, dass Claudia Graneis, glaube ich, oder jetzt Claudia Kurz da einen Vortrag gehalten hat. Aber wer da noch hinkommt, jetzt in absehbarer Zeit kann ich gar nicht sagen. Aber ist ja immer eine nette Geschichte, Skeptics in the Pub.
Ja, ja.
Dann ist Ostern und dann werden wir ja Ende April erstmal in Urlaub fahren und dann wird es ein bisschen ruhiger und da arbeiten wir ein bisschen darauf hin. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es ein bisschen ruhiger wird jetzt so in der ersten Jahreshälfte, aber irgendwie war es entweder bei mir, weil jetzt auch im Moment in meinem echten Job passiert gerade wieder ganz viel. Da ist sehr, sehr viel zu tun. Und parallel dazu hatte Alexa jetzt extrem viel Arbeit mit dem Edzard Ernst Buch, was jetzt fertig ist, was demnächst veröffentlicht wird. Die Biografie von Edzard Ernst. Also, dass also entweder Alexa oder ich ganz furchtbar viel zu tun hatten, immer so abwechselnd. Und das wird jetzt hoffentlich so um Oster rum für uns beide alles ein bisschen ruhiger, wobei Alexa jetzt gerade an einer Kurzgeschichte schreibt, die demnächst veröffentlicht wird. Dann kommt ein Buch bei Dotbooks, ein Roman, der dies Jahr noch relativ zeitig bis zum Sommer fertig werden muss. Also die ist im Moment sehr gut ausgelastet, was das Schriftstellertum angeht. Und Deadlines, die sozusagen per Vertragsbindung da sind halt zum Beispiel dann auch viel, viel wichtiger als ein Podcast jemand sein kann. Das ist dann halt leider so. Und wenn Alexa dann so ein Wochenende mal durchschreiben muss, dann muss die halt leider durchschreiben. Dann kann man halt nicht aufnehmen.
Wer ist Edzard? Wie hieß der?
Edzard Ernst. Edzard Ernst ist ein...
Wer war? Besser gesagt.
Nee, er lebt noch.
Er lebt noch?
Ja, ja, ja. Ein deutscher Arzt, der in Großbritannien tätig war. Dort geforscht hat zu Naturheilverfahren, Lehrstuhl hatte, ganz viel zu Akupunktur geforscht hat und der ein ausgewiesener Skeptiker ist. Er hat lange Zeit in Wien auch gelebt und war selber an einer homöopathischen Fachklinik und hat dann irgendwann festgestellt, dass das alles, dass das alles nicht wissenschaftlich fundiert ist, hat dann also angefangen an diesem Lehrstuhl zu forschen in der Naturheilkunde, hat da zunächst auch gut Unterstützung von Prinz Charles auch bekommen, der gedacht hat, prima, jetzt beweist das endlich mal jemand, als der dann festgestellt hat, Prinz Charles, dass Edzard Ernst eher wissenschaftlich kritisch unterwegs ist, hat er mehr oder weniger Edzard Ernst weggemobbt von der Universität in den Vorruhestand. Und die beiden sind sich nicht so sonderlich grün und all das wird in dem Buch aufgearbeitet, plus so ein Schwenk Drittes Reich, Österreich, deutsche Ärzte, Schwurbelmedizin. Da hat Edzard Ernst sich sehr intensiv mit befasst und hat in dem Bereich mal Recherchen angestellt. Und da sind so ein paar Sachen rausgekommen, die einem die Haare zu Berge stehen lassen. Und Edzard Ernst spricht selber auch Deutsch, wollte aber sein Buch, was er auf Englisch geschrieben hat, weil er so viele Jahre in England gelebt hat, gerne übersetzen lassen und kannte uns, kannte Huxilla. Ich habe mit ihm in Wien vor 3-4 Jahren auf einer Skeptikerkonferenz mal ein Interview gemacht und war dann ganz happy, dass eine Skeptikerin sein Buch aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Und das ist dann eben so gelaufen, dass er aber die deutsche Übersetzung auch nochmal redigiert hat, weil er auch Deutsch spricht, aber nicht mehr so sicher im Deutschen ist, dass er das alles machen wollte. Und das war eine ganz interessante Zusammenarbeit. Und das Buch wird jetzt, glaube ich, bis Mitte März im JMB Verlag erscheinen und trägt den schönen Titel. Jetzt muss ich mir gerade mal die Seite holen, weil ich sage den Titel immer falsch. Aber der ist so schön, der deutsche Titel, weil der deutsche Titel ist anders als der englische Titel, aber das auch mit Absicht. Und mit dem Platzet von Edzard Ernst. Also das Originalbuch heißt A Scientist in Wonderland. A Memoir of Searching for Truth and Finding Trouble. Das ist der Originaltitel. Und im Deutschen wird das Buch heißen Nazis, Nadeln und Intrigen.
Ja. Ich bin schockiert. Prinz Charles ist Homöopath.
Prinz Charles ist ein Monsterschwurbler. Also Prinz Charles ist, es gibt kaum jemanden, der mehr an esoterischen Scheiß glaubt als Prinz Charles.
Mir fällt gerade kein ausreichend dämlicher Witz mit dazu ein, weil mein Kopf sagt jetzt gerade, sag sowas wie, ja, kein Wunder, dass der kein König wird oder das Geschlecht der Windsors wird aussterben, von den Masern dahingerafft. Aber mir fällt kein blöder Witz mehr ein. Das ist alles nicht blöd genug.
Nee. Das ist ziemlich abgefahren. Das wird, glaube ich, ein ziemlich gutes Buch. Das Buch ist in Großbritannien und auch in Amerika recht erfolgreich. Und hier in Deutschland haben auch schon viele, viele Medien Interesse an dem Buch angemeldet. Insofern, glaube ich, das wird...
Der Kopfverlag zum Beispiel.
Ja, die auch, ja, genau. Die finden das auch spannend, das Buch.
Gehe ich fest von aus.
Ja, das ist so der momentane Zustand. Also unfassbar viele Dinge, die wir tun, an denen wir arbeiten. Ich habe gestern, das war hochspannend für den Firefly-Cast, das kann ich jetzt hier mal schon mal sagen, weil sich die über Publikation wahrscheinlich dann überschneiden werden, mit dem Executive Producer von Firefly Online reden dürfen. Eine 3-4 Stunden. Aha.
Und du hast irgendwas erzählt, du hättest mit die USA interviewt.
Ja, die gesamten USA, in dem Fall war es Andy Gore, der Executive Producer von Firefly Online.
Musste da etwas schmunzeln, aber...
Du musstest schmunzeln, weil ich die ganzen USA interviewt habe.
Ja, weil Lass mich doch auch mal was lachen. Lass mich doch auch mal lustig sein. Ja. Ach,
immer das. Nee, also das war spannend. Der hat interessanten Scheiß erzählt und ich habe noch nie vorher mit einem Spieleentwickler oder mit einem Exec-Spieleentwickler gesprochen. Und das war auch interessant, mal mit so jemandem zu reden.
Schöne Firefly. Nummer.
Ja.
Menschenskind, warum wird denn das nicht
weitergemacht?
Also ja.
Oder was meinst du?
Ja, aber da gibt's echt gar keine Hoffnung, ja?
Es geistert so durchs Netz, dass in dem Universum nochmal eine Serie angelegt werden soll, aber
ja,
ob das Wunschdenken oder reale Planungen sind, das weißt du auch nicht.
Ja, und selbst wenn, dann kann es eigentlich nur scheitern, oder?
Man weiß es nicht. Also das Spiel scheint auf alle Fälle echt gut zu sein. Ich weiß nicht, ob das von... Also ich glaube, das wird Fans sehr, sehr gut bedienen. Ob das andere Leute gut finden werden, weiß ich nicht. Aber der Typ war sehr sympathisch, weil er sehr ehrlich war in dem, was er gesagt hat.
Also die 50.000.
50.000.
Ist doch eher ein Insider, oder?
Komm. Ist ein Insider und das Spannende war, er sagt, sie brauchen 100.000 Leute, die das Spiel kaufen. Dann ist die Entwicklung für ein Jahr gesichert und dann wird es auch eine deutliche Erweiterung des Spiels geben.
Boah, 100.000 ist eine Ansage.
Ja.
Das ist unter Umständen ganz schnell erwischt, aber unter Umständen auch unglaublich zäh zu bekommen.
Ja, was mich sehr gefreut hat in dem Interview, und dann, ach Gott, jetzt reden wir über Firefly, aber ich fand das wirklich interessant. Ich hatte gedacht, dass es ein Freemium-Spiel wird, weil die App ja auch so ein bisschen so angelegt ist, diese Cortex-App. Und er hat dann im Interview aber ganz deutlich gesagt, nein, es wird ein Premium-Game. Es wird 4 Packs geben, so mit Erweiterungen, die man kaufen kann, die dann aber auch wirklich Spielinhalt liefern werden, mittelfristig. Aber das Spiel selber wird ein Premium-Game sein, das ist ein Online-Spiel und es wird keine Online-Gebühr geben. Das heißt, du zahlst einmal und kannst dann spielen.
Das ist jetzt übrigens eine Premiere,
ne? Ja.
Dass wir hier über Spiele reden.
Ja.
Kannst du mir das Spiel erklären?
Ja, ich habe es mir ja gestern auch erklären lassen. Also es gibt im Wesentlichen 3 Elemente. Es gibt halt so einen Handelsaspekt, vielleicht ein bisschen so Richtung Elite. Also tatsächlich fliegst du durch die Gegend und schiffst Waren durch die Gegend.
Elite, du hast Elite gesagt. Ja.
Also so,
Elite-Spieler erster Stunde. Ja.
Also ne, wirklich, du holst den Auftrag und fliegst.
Die Hand gehoben, 1984.
Fliegst von A nach B und transportierst Güter. Dann wird es auf den Flügen wird es dann so ein Element wie Freelancer geben. Also du kannst halt dein Raumschiff auch wirklich fliegen in einer 3D-Flugsim, wenn du unterwegs bist. Du kannst dann landen auf Planeten oder Raumstationen. Da läufst du dann auch drin rum. Aus einer im Wesentlichen isometrischen Ansicht, die du aber auch umwandeln kannst, wie du es haben willst. Aber die isometrische ist wohl die am besten handelbar ist, so beschrieb er das. Und wenn du in einen Kampf verwickelt wirst, wird es so sein, dass es ein rundenbasierter Strategiekampf sehr, sehr vergleichbar mit Fallout, mit dem ersten Fallout geben wird.
Irgendwo klickt es.
Mhm. So halt isometrisch. Und dann zieht jeder rundenbasiert, macht eine Aktion in diesem Kampf. Und die Begründung dafür war, dass ein Shooter nicht in das Universum gepasst hätte, was ich nachvollziehen kann. Und er sagt, dass es halt dadurch, dass es ein rundenbasierter Kampf ist, ein strategischer rundenbasierter Kampf, wird man durch geschickte Kampfführung, also wer clever ist, muss nicht immer kämpfen oder muss nicht immer schießen im Kampf. So beschrieb er das, so wie es in der Serie auch ist halt, ne? Wits will help you, war so eine Aussage. Und das klang alles, also klang sehr schlüssig und man muss jetzt mal gespannt sein, wie es denn dann ist, wenn es denn mal kommt. Also das Abwarten, das Spiel wird auf allen Plattformen, man muss es auf jeder Plattform dann kaufen, wenn man es so machen möchte, aber du kannst es halt dann synchronisieren. Du kannst, wenn du halt ein iPad hast, kannst du auf dem iPad zocken und wenn du nach Hause kommst, machst du deinen Desktop-PC an oder deinen Laptop an und dann synchronisieren die sich und dann geht's da direkt weiter. Also klang alles jetzt nicht so schlecht.
Nee, nur
Ja.
Ach, ich persönlich warte ja schon seit Jahren,
ja,
seit Jahren wieder auf ein Spiel, das zu mir passt. Also ich rede jetzt nicht von dem Übermonster-Superspiel. Das gibt es nicht, im Zweifel. Sondern ich warte auf das Spiel, das mal wieder zu mir passt. Es gab fast zu jeder Zeit meines Lebens immer irgendein Spiel, das zu mir gepasst hat.
Ja.
Das war zum Beispiel 2005 World of Warcraft bis 2010.
Okay.
Aber seit 2010 lege ich irgendwie auf den Trockenen. Irgendwie, entweder ist er jetzt einfach meine Spielerkarriere vorbei, oder aber oder es kommt einfach nichts mehr. Ich hoffe halt immer, dass irgendjemand um die Ecke kommt und mir von dem neuesten heißen Scheiß erzählt und der flasht mich so, dass ich endlich mal wieder dazu komme. Aber das Problem ist natürlich Zeit. Also, wahrscheinlich bin ich endgültig zum Casual verkommen.
Ja.
Also zum ich nur bei Gelegenheit.
Ja.
Und die Gelegenheiten sind selten. Und naja, wer weiß, vielleicht ist es so ein Spiel, das man auf allen Plattformen spielen kann und dadurch synchronisiert. Vielleicht ist das sogar genau das Ding, worauf ich warte, weil...
Also das, was ich ganz spannend fand, so wie er das beschrieben hat, war eben, dass das Spiel, also du kannst es in 20 Stunden durchspielen, so das Grundpaket.
Okay.
Du kannst aber auch, was ich sehr spannend fand. Das wäre bei mir
schon ungefähr ein Jahr.
Ja, bei mir auch. Und du kannst aber so Sachen machen, wenn du dann halt kämpfst und die Waffen einsammelst von den Leuten, gegen die du gekämpft hast, also Inventory, halt Mikromanagement, kannst du, wenn du einen entsprechenden Skill entwickelst, diese Waffen in einer 3D-Engine auseinanderbauen und kannst die Bauteile benutzen, um dir selber eine neue Waffe zu customizen. Und er meinte halt, das sei schon so ausgefeilt mit den Schusswaffen, die es gibt, dass du halt irgendwie damit schon Tage verbringen kannst, dir neue Schusswaffen zu basteln. Also interessant wird es eben sein, dass die Cortex-App, die es im Moment gibt, im Prinzip ein Tie-in zum Spiel auch ist. Das heißt, du kannst darüber, also da gibt's auch Freemium, aber das ist wirklich absolut so, wenn du da Bock drauf hast. Also er hat beschrieben, wenn du halt Flammen auf dein Raumschiff malen willst, dann kannst du in der Cortex-App, da gibt's einen Chip-Customizer, dann kostet dich das halt ein paar Cent und dann kannst du dir halt Flammen auf dein Raumschiff draufmalen. Und dann bist du der Einzige, der da rumfliegt und Flammen auf dem Raumschiff hat. Und das klingt alles so sehr, klingt sehr, sehr rund. Die haben im Wesentlichen alle Originalsprecher der Serie drin. Es gibt 100 Seiten Drehbuch für Cutscenes, die verwendet werden. Will Wheaton spricht den männlichen Spielcharakter. Courtney Taylor spricht den weibliche, die ist aus Mass Effect eine sehr bekannte Sprecherin, die hat einen Hauptcharakter gesprochen. Als Gaststars werden Leute wie Michael Dorn und Kelly Hu dabei sein. Also das klingt alles sehr rund, was die da machen. Und ich bin mal sehr gespannt, wie sich das spielt. Also ich glaube, das könnte sehr, sehr gut sein, wenn du Bock auf Firefly hast. Aber man muss halt wirklich sehen, wie es ist. Und im Moment lassen sie ja auch die Katze noch nicht aus dem Sack. Ist halt so.
Irgendwelche Preisregionen? Also mache ich mich arm, wenn ich das fürs Notebook und fürs iPad
hole? Er hat versprochen nicht.
Okay.
Er hat versprochen nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel vielleicht auf dem PC $40 oder so kosten wird. Über Steam wird es geliefert.
Ah ja, wunderbar.
Und
warte ich einfach auf den Steam-Sale.
Ja, er sagte sogar, dass sie überlegen, ob er Steam so 2 Tage für umsonst und dann, dass man 2 Tage umsonst zocken kann und dann muss man es kaufen. Ja.
Das ist eine schöne, feine Idee.
Ne, um möglichst viele Leute ranzuholen.
Das mag ich.
Und also er hat halt gesagt, der Typ selber ist der Chef von Quantum Mechanics und das ist ein Lizenznehmer. Die machen sowieso seit Jahrzehnten für Comics, für Firefly, für Star Trek, machen die halt Lizenzkram. Und im Moment die Kohle, die ins Spiel investiert wird, ist halt das Risiko von Quantum Mechanics. Und er sagt, wir wollen aber halt nicht, also wenn ich einen Shooter gemacht hätte, hätte ich halt richtig viel Kohle verdient. Das ist auch ein gut gemachter Shooter, den kaufen auch Leute, die Firefly nicht kennen.
Ja, aber.
Ne, genau. So, und er will jetzt aber eben ein Spiel machen. Ja, was denn?
Aber Shooter, es gibt Milliarden davon und.
Ja, aber guck dir doch die Spieleindustrie an, das ist doch immer safe. Ein vernünftiger Shooter und gerade Firefly, so mit den Schusswaffen und so, da könnte man ja was draus stricken, ne? So ist ja nicht.
Ja, aber. Ja, klar. Oh, um Himmels Willen, natürlich Revolver, aus den Lasersalven kommen.
Ja, also soweit. Es klang, hör dir das Interview an, bist ja des Englischen mächtig.
Ich nehme schwer an, es erscheint dann im Firefly-Cast.
Wird als Wave im Firefly-Cast erscheinen, genau.
Sehr schön.
Ich hoffe, dass wir es diese Woche noch rausgeknallt kriegen.
Ah ja, wunderbar. Alexander, ich muss mal ganz kurz runtergehen, wie du vielleicht selber hörst, die Hörerinnen und Hörer vermutlich nicht. Ich hab so ein bisschen die Nase voll.
Ja.
Ich muss mir mal Taschentücher besorgen gehen.
Sollen wir laufen lassen damit, in der Zeit?
Ja, lassen wir einfach mal laufen. Das ist jetzt noch nicht die offizielle Pause, die darf eigentlich erst nach einer Stunde
kommen. Ja, kein Problem.
Aber das muss jetzt passieren, weil sonst drehe ich ab und du auch und unsere Hörerinnen und Hörer auch. Und wenn alle abgedreht sind, dann ist es ganz schlecht.
Ja, bis gleich.
Bis gleich.
Ja, aber das soll jetzt auch mal reichen, kann man ja sich alles anhören. Wie geht's dir denn überhaupt?
Durchwachsen. Wir sind ja jetzt wieder in unserem schönen Häuschen angekommen.
Ja.
Seit knapp 4 Wochen. Und ist ja jetzt nicht so, als wenn das Haus fertig wäre.
Ja.
Badezimmer ist zwar soweit parat.
Ja.
Und da fehlen nur noch Kleinigkeiten, die Accessoire-Status haben, wie welchen Spiegel wollen wir denn jetzt haben, welche Lampe hängen wir denn jetzt dahin, da können wir uns noch nicht einigen. Aber wir müssen ja noch ein bisschen anders tätig werden, hier ein bisschen mehr machen. Das Haus ist ja für 3 Menschen gekauft worden, jetzt leben 5 drin und wir müssen so ein bisschen innerhalb des Hauses umplanen und umbauen. Ich habe jetzt damit angefangen, unten im Wohnzimmer, habe ich das letzte Mal nicht schon erzählt, wir rotieren so ein bisschen die Zimmer und ich muss an einer Stelle eine Wand einziehen,
ja.
Eine Trockenbauwand und das Problem ist, dass ich im Moment keinen Werkraum habe und ich arbeite mit Gipsfaserplatten. Gipsfaser ist ein geiles Zeug, aber wenn man es schneidet, dann ist das echt eklig, weil überall ist halt Gips in der Luft und zwar richtig Gips. Wenn du da mit so einer Kreissäge dran gehst oder mit was auch immer. Und deshalb arbeite ich gerne draußen und jetzt regnet es hier die letzten 2 Tage, wo ich irgendwas hätte machen können, permanent. Und Gipsfaserplatten im Regen sind auch eine eher schlechte Idee und ich komme irgendwie nicht voran, es ist zum Heulen. Aber das führt mich zu einem Ding, was ich dich mal fragen wollte. Was ist das älteste Ding, was du in deinem Besitz hast?
Der älteste Gegenstand.
Ja. Egal was. Also in meinem Fall wäre es mein Haus, zum Beispiel.
Ja. Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Was ist der älteste Gegenstand, den ich besitze?
Faszinierend, dass du es nicht weißt schon.
Ich würde spontan behaupten, das wird ein Buch sein, was sich in unserem Besitz befindet, weil Alexa natürlich durch das Germanistikstudium wahrscheinlich hier so ein echt paar alte Schinken hat.
Hast du
vermutlich ein Buch?
Hast du dir schon mal Gedanken drüber gemacht? Nehmen wir mal an, du wüsstest, welches Buch das ist, was du offensichtlich nicht tust. Hast du dir schon mal Gedanken drüber gemacht, was für eine Geschichte dieses Buch hat? Und damit meine ich jetzt nicht die Geschichte der Entstehung des Buches an sich, sondern die Geschichte dieses Gegenstandes, seit er gedruckt wurde? In welchen Regalen er wohl stand, von welchen Menschen das Buch gelesen wurde. Warum denn auf Seite 327 das Eselsohr da rechts oben ist oder was die Notiz auf Seite 95 links unten meint, wo steht, könnte sein, aber auch anders und ne?
Nee.
Ich habe ich denke immer sehr viel über solche Geschichten nach und in letzter Zeit wieder vermehrt, weil ich eine Folge eines Podcasts gehört habe, die mich, was das betrifft, die mir sehr gut gefallen hat.
Mhm.
Podcast heißt Picknick am Wegesrand. Gregor Sedlak und Kaspar Clemens Mirau, die haben in einem Teil dieser Episode drüber geredet, über die Auswirkung, oder nein, ich kann das nicht wirklich gut in Worte packen, immer noch nicht. Ich wüsste vielleicht mal mit einem von beiden drüber reden, das lässt mich auch nicht los. Dieser Gedanke oder doch dieser Gedanke, etwas zu besitzen, das eine Geschichte hat, mhm. diese Geschichte fortführen zu wollen und an andere Menschen weiterzureichen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das gut rüberbringen kann.
Ich
meinem Fall ist es dieses Haus zum Beispiel, ja, von dem ich nicht wirklich genau weiß, wie die Geschichte ist. Und ich würde mich brennend dafür interessieren. Ich kann diese Geschichte bestenfalls die letzten 100 Jahre zurück beschreiben. Danach verliert es sich wahrscheinlich. Was traurig ist und was mich so ein bisschen stört, aber es ist noch nicht so arg schlimm, und was mir halt in dem Zusammenhang noch viel wichtiger ist, ist dann der Umstand, dass ich diesem Haus meine oder die Geschichte meiner Familie mitgeben möchte. Und jetzt kommen wir wieder zu dieser Wand, die ich da baue. Ich versuche im Moment so in alle Dinge, die ich hier aufmache und die so ein bisschen geschützt sind, also zum Beispiel ein Boden, der neu aufgemacht wird, neu verlegt wird, oder eine Wand, die gesetzt wird, irgendwas reinzutun, das so ein bisschen zeitkapselmäßig ist, damit diejenige, die irgendwie so in 20, 30, 40, 100 Jahren das Ding aufmachen, so einen kleinen Schatz entdecken können, denn das fehlt mir in diesem Haus. Ich warte immer noch darauf, dass ich hier auch nur den kleinsten Hinweis darauf finde, wer hier gelebt hat. Ich habe zwar so ein paar Dinge, die ich so als Indizien benutzen kann, wie zum Beispiel Holzwolle in der Schüttung im Boden, weil ich weiß, hier hat irgendwann mal ein Tischler gewohnt. Ich kann so ein paar Sachen hier ablesen, aber es gibt keine direkten Beweise, und die möchte ich hier diesem Haus hinterlassen und würde es halt den Nachfahren von mir oder den Nachbesitzern dieses Hauses hier hinterlassen. Das finde ich total spannend, und ich fände es total schön, wenn dieses Haus auch noch in 100, 150 Jahren steht und klar ablesbar ist, dass der Christian hier mal mit seiner Familie gelebt hat und wer diese Familie war, was sie hier getan haben und warum sie dieses Haus gekauft haben und was sie diesem Haus angetan haben, indem sie Trockenbauwände hier hochziehen, mitten in ein wunderschönes Fachwerkhaus zum Teil jedenfalls. Das ist echt eine komische Sache, die liegt mir echt am Herzen. Und ich kann das nicht gut erklären.
Doch, nein. Ich frage mich nach der Motivation, die du da hast. Ist es
im Zweifel die Suche nach Vergangenheit und Identität? Tatsächlich fehlt mir die so ein kleines bisschen, weil die Familiengeschichte bei mir so ein bisschen sehr im Dunkeln liegt. Also bei mir jetzt nicht so weit im Dunkeln wie bei vielen anderen Menschen, aber ich kann die auch nur so bestenfalls bis Anfang des 20. Jahrhunderts zurück iterieren und dann ist Schluss. Also ich weiß noch, dass mein Opa, meine Oma, und jetzt rede ich wirklich von Opa und Oma, nicht Uroma, Anfang des letzten Jahrhunderts geboren wurden. Also meine Oma zum Beispiel 1901. Und die haben geheiratet aus, und jetzt halte ich fest, aus Liebe.
Unfassbar. Wer macht denn sowas?
damals war das schon so ein Problemchen, denn mein Opa hätte eigentlich, glaube ich, einen Hof erben sollen, einen Bauernhof, und hätte aber wohl irgendwie anders heiraten sollen, und weil er das nicht getan hat, hat er halt den Hof nicht gekriegt, sondern irgendwie einen Bruder, bla 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 bla. Man könnte einen schönen Heimatfilm draus machen, vermutlich. Aber so geht die Geschichte. Es gibt noch ein paar andere Geschichten. Aber es ist wohl so, dass ein Teil meiner Familie auch sehr musikalisch war, auch teilweise mit Musik Geld verdient hat, auch Anfang des Jahrhunderts. Aber das versuche ich irgendwie alles immer noch zusammenzufügen. Und das Problem ist, es sterben die Menschen weg, die einem das wirklich erzählen.
Ja.
Und vielleicht ist genau dieses Haus jetzt so ein bisschen der Versuch, nicht für mich ein Punkt zu finden, an dem ich nicht für mich eine Geschichte zu finden, sondern für meine Nachfahren zumindest eine Geschichte zu begründen.
Ja.
Ne? Einen Punkt zu setzen und sagen, okay, für mich gab es keine Möglichkeit herauszufinden, wer meine Ur-Ur-Oma ist, außer dass ich weiß, dass meine Ur-Ur-Oma im Zweifelsfall so alt oder so früh geboren wurde, dass sie noch zur Zeit der Französischen Revolution geboren wurde. Aber zumindest meine Ururenkel können vielleicht irgendwann mal sagen, ja, hier, Koban-Gondorf, da steht noch das Haus von meinem Ururgroßvater. Ne? Also nicht ich, sondern irgendwann mal Nachfahren, dass die es mal besser haben als ich. Verrückt. Oder?
Ja.
Also, was heißt besser? Keine Ahnung. Die sollen zusehen, wo sie bleiben. Aber dass die wenigstens irgendwie rausfinden können, wo kommt ihre Familie her.
Ist das denn auch so eine ein Stück weit der wie auch immer geartete Wunsch nach Unsterblichkeit, was zu hinterlassen?
Ja, vermutlich ja.
Gell? Bist du jetzt schon in dem Alter?
Dankeschön. Ja gut, ich bin 42 und kein Elektroingenieur. Ja, ich weiß nicht, also ich will ja was hinterlassen, also irgendwas, wo, wenn die nur bei Blackjack und Nutten drüber reden, hey, damals der Urgroßvater, das war einer, der hat hier das Haus gekauft, sieht zwar total schäbig aus, gell? Aber der hat damals hier die Dynastie an der Mosel begründet, ja, damals als die Familie Bednarek sich in den Teil am Rhein, an der Mosel und an der Lahn getrennt hat. Wir haben an allen drei Flüssen hier in der Gegend haben wir Familie. Und vielleicht begründige ich den Moselteil hier.
Also ich habe das nicht mit Gegenständen, aber ich denke da insofern drüber nach, weil ich mich auch frage, was bleibt. Du hast immerhin Kinder. Mhm. Das ist bei uns ja nicht der Fall. Wir haben Bücher, kann man sagen, naja, Bücher geschrieben. Podcasts sind irgendwo im Netz unterwegs, vielleicht werden die auch noch ein bisschen überleben.
Befürchte, dass die Bücher länger bleiben als die Podcasts.
Könnte passieren.
Also, befürchte ist das falsche Wort, aber doch, ich befürchte es. Nee, ist richtig.
Und ich bin ein Stück weit ins Grübeln gekommen, seit ich mit Eduard befreundet bin. Weil das ist so, wenn ich dich so reden höre.
Du wirst jetzt aber nicht der katholischen Kirche beitreten.
Nee, da bin ich gar nicht jetzt gerade thematisch, sondern ich bin da, dass du sagst, na, ich kann so vielleicht noch 100 Jahre, der kann halt mehrere 100 Jahre in einer unfassbaren Breite.
Ja. Und darum beneide ich diesen Menschen. Also ich, ganz ehrlich, darum beneide ich ihn wirklich. Das ist blanker Neid. Also nicht wegen der Familie, die jetzt irgendwie viel bewegt hat, das ist noch eine Sache, aber zurückblicken zu können und zu wissen, was, ne? Also, boah, geil. Entschuldigung.
Wobei ich weiß, dass er da nicht gerne drüber redet und ich weiß noch gar nicht, ob ihm das unangenehm ist, aber als ich mit ihm durch Wien gelaufen bin und Alexa, habe ich mich schon gefragt, wie ist das, durch die Hofburg zu laufen? Wie ist das, in die Kapuzinergruft zu gehen, wo deine Vorfahren beerdigt sind? Das gehört alles jetzt dem Staat und hat bis vor 150, 200 Jahren deiner Familie gehört. Das ist ja eine Vorstellung, die man sowieso nicht nachvollziehen kann. Mhm. Ne? Aber Wie muss das sein? Wie muss das sein, durch eine Stadt zu gehen, von der du weißt, dass sie irgendwann mal deiner Familie gehört hat? So in Gänze. Inklusive allen Leuten, die da in dieser Stadt rumgelaufen sind. Und in dem Land. Das ist schon, also insofern kann ich diese Gedankengänge nachvollziehen. Ich hab die selber nicht wirklich,
noch nicht.
Bei den 3 Jahren ändert sich das. Bei mir ändert sich das in 3 Jahren. Ich bin eher damit befasst, also den Gedanken, was Bleibendes zu hinterlassen, den kann ich sehr gut nachvollziehen. Die eigene Historie. Ich bin eher so, für mich persönlich eigentlich der Meinung, dass der Einzelne gar nicht wichtig ist. Und was ich hinterlassen möchte, vielleicht sind nicht jetzt nicht die Bücher, dass man so, der war aber hier eine coole Sau, sondern 20 Menschen zu hinterlassen, die sagen, das wissenschaftlich kritische Denken ist das Bessere und das bringe ich meinem Kind bei. So.
Ja.
Das so als Erbe. Das ist, glaube ich, eine Triebfeder, die ich habe, die auch weg von mir als Person vielleicht ist. Mhm. Also die Gedankengänge habe ich schon auch. Also ich kenne das auch. Und solange wie Alexa jetzt nicht den absoluten Bestseller schreibt oder irgendwas völlig Abgefahrenes passiert, wird es ja auch nicht so sein, dass ich mir wahrscheinlich ein Haus kaufe oder so. Also all das ist so far out im Moment.
Ja, klar. Wobei, den Fehler, den ihr macht, ist halt in Hamburg leben, ne? 100 Kilometer weiter raus, kannst du dir wahrscheinlich 2 Häuser kaufen.
Das stimmt. Und wird wahrscheinlich weniger für 2 Häuser abbezahlen, als ich hier für die Miete bezahle. Aber
ich weiß schon auch was.
Aber ich würde mir das eine Leben, ich würde dann nicht das in dem einen Leben machen, was ich gerne machen möchte. Aus einer finanziellen Erwägung heraus, weißt du?
Ist alles vollkommen in Ordnung. Verstehe ich. So habe ich ja bis vor 4 Jahren auch gelebt. Hab gesagt, bist du bescheuert? Haus kaufen? Mir so einen Knopf an die Backe nähen? Ja, so ein Scheiß und so ein Gewicht ans Bein hängen? Ich bin doch nicht bescheuert. Ja? Bis ich dann bei einem Vermieter gelandet bin, der mir für eine, naja, mittelmäßig gute, aber relativ große Wohnung ein horrendes Geld abgenommen hat. Und dann in den Nebenkosten so geschummelt hat, dass ich mir dachte, verdammt nochmal, jetzt muss echt Schluss sein mit dem Scheißdreck. Soziale Vermieter gibt es nicht. Also seh zu, dass du Land gewinnst und für die Kohle, die du jetzt wirklich raushaust, für eine Mietwohnung, die jetzt deine Familie schon aufnehmen kann, 3 Personen zu dem Zeitpunkt, da kannst du auch ein Haus abzahlen und das ist auch tatsächlich so. Also hier an der Mosel zumindest kannst du so ein Haus problemlos. Ich werde jetzt hier keine Details nennen, aber
ich gehe
fest davon aus, dass eure Kaltmiete deutlich höher ist als unser Abtrag. Wirklich deutlich. Also wir bewegen uns hier im dreistelligen Bereich. So.
Ja.
Und ich will jetzt nicht von dir hören, ob du eine 4-stellige Miete hast, geht mich ein Scheißdreck an. Denk dir deinen Teil. Aber das hier ist halt Pampa, ja. Und nicht Hamburg City, noch nicht mal Koblenz City. Und dann ist es bescheuert, ist es wirklich bescheuert, hier in der Gegend Miete zu zahlen, anstatt sich irgendwie ein Häuschen zu holen. Ja. In Hamburg ist das anders.
In Hamburg ist das wirklich anders und aber
weil
das
sind, schade ist. Ja. Es ist eigentlich schlimm, warum überlassen wir so wenigen einzelnen Menschen so viel Wohnraum? Das kann doch auch alles nicht gut und gesund sein.
Nee.
Ja. In Holland wird das nicht so sein. Naja gut, in Amsterdam vielleicht noch so. Aber
also ich spreche da genau über diesen Punkt. Das hat ja aber auch was mit im Wesentlichen mit Lebensentwürfen zu tun und mit Dingen, die einem wichtig sind.
Ja, aber hat es denn mit Lebensentwürfen zu tun, jemanden Geld in den Rachen zu werfen, dass ja?
Na gut, also wenn du in der Hamburger Innenstadt leben möchtest, zahlst du entweder sehr viel Miete oder du hast so viel Geld, dass du dir hier ein Eigentum kaufen kannst. Punkt. Du hast keine, ja. So das ist jetzt die gesamtgesellschaftliche Frage, ist das richtig so? Vermutlich ist das nicht richtig so.
Nee, du hast recht, das ist eine
Gesamtgesellschaft. Ja, so, so.
Das ist also, eine Frage des Kapitalismus.
Ja. Gut, so.
Wollen wir das?
Genau. Und jetzt musst du natürlich als Individuum dich darüber oder dich entscheiden, was du tun möchtest. Was ist dir wichtig? Wie möchtest du dein Leben gestalten? Und
wir müssen den Kapitalismus überwinden. Menschenskind. Damit er endlich in der Hamburger Innenstadt ja, zu bezahlbaren Mieten wohnen kannst oder dein Eigentum kriegst.
Und dann von ein paar Kassen leben kann.
Genau. Merkst du was?
Ja, ja. Ich hebe hier gerade die linke Faust hoch.
Verdammte Dichter.
So. Ja, aber das ist, also so diese Gespräche dieser Art habe ich häufig mit meiner Bürokollegin, die ja da einen anderen Lebensentwurf in einem 700-Seelendorf mit Mann und Kind in einer Doppelhaushälfte und jeder kennt jeden und wenn da nachts länger als 11 Uhr das Licht brennt, wird da eine SMS und eine WhatsApp geschrieben, ob alles in Ordnung ist. ja, das sind Menschen, die sind so aufgewachsen, für die ist das völlig normal und
ja, klar.
Das ist insofern ganz nett, weil wir gegenseitig dann immer so virtuell über den Gartenzaun gucken, ne? Weil mein Lebensentwurf natürlich ein fundamental anderer ist. 16, 17 Stunden Tage und dann Leipziger Buchmesse hier und ach, guck mal, hier kommt ein Radio-Interview gerade. So, und da geht es darum, mein Gott, jetzt ist Sohn in der vierten Klasse, geht er jetzt aufs Gymnasium oder geht er nicht aufs Gymnasium? Und beide Lebensentwürfe haben eine hohe Relevanz für den Einzelnen und sind aber einfach komplett anders. Und insofern denke ich da immer viel drüber nach. Mit jedem Tag, der verstreicht mehr, aber bin mir nach wie vor sicher, dass der eigene Lebensentwurf für mich der richtige ist.
Sollen zum wir mal, jetzigen Zeitpunkt.
Ja, zu diesem Zeitpunkt. Genau, das ist ja immer das Wichtige, dass man im Moment lebt. Also man muss dann immer mal wieder sich hinterfragen, ist es noch so? Glücklicherweise haben wir das getan in Münster und haben wir festgestellt, nee, war es nicht mehr. Und dann haben wir nochmal glücklicherweise das geschafft, das alles zu verändern. Wer weiß, was in 3, 4, 5 Jahren ist. Gott, weiß ich nicht, keine Ahnung.
In 5 Jahren habe ich mein Haus ein paar Euro mehr abbezahlt. Scheißen.
Ja, da zahlt es noch ein bisschen länger, ne?
Ja, also ich werde abbezahlen, circa, wenn das beim jetzigen Abschlag 20 im Sinn, 37, ungefähr bis 60. Gott, 60. Ja, gut. 60. 60. Mit 60 bin ich 3 Jahre jünger. Mit 60 bin ich, 2 Jahre jünger als meine Mutter es war, als sie starb.
Ja.
Alexander, bevor ich jetzt hier sentimental werde, lass uns mal eine kurze Pause einlegen, damit ich schauen kann, ob meine Familie noch gesund ist. Und kurz austreten kann. Ist das in Ordnung für dich?
Ja. So machen wir das. Und du machst jetzt wieder die schöne Musik rein und dann freuen sich alle.
Ja, die Leitung wird auch gerade scheiße. Mach mal, resette mal deinen Router, ich mach's bei meinem.
Ja, werde ich mal machen und dann hören wir es gleich wieder, ne? Ich lasse aber die Spur weiterlaufen.
Ja, das wird eine scheiß Schneiderarbeit.
Oder soll ich Stopp machen?
Alles klar, bis gleich. Mach's gut. Also, nee, bis gleich. Also.
Soll ich Stopp machen oder laufen lassen?
Nee, lass laufen.
Hast du gehört?
Ja.
Okay, gut, okay. Dann mach ich kurz Stopp und dann resette ich hier mal und dann hören wir uns gleich wieder.
Ah ja, alles gut. Kriegen wir schon hin.
Jo, bis gleich.
So.
Ist ja auch schon sehr spät, ne?
Ja, 22 Uhr.
Ja.
Armer Kerl.
Ja. Hm. Ich hab das nicht einfach.
Nee, du bist schon ein armes Schwein.
Tja, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Bei, was hinterlassen, ne? Und Lebensentwürfen.
Ja, Lebensentwürfe, Geld, Kapitalismus.
Mhm.
Mhm.
Du hast mir ein Video von deinem Sohnemann geschickt, kürzlich.
Oh ja, cool, gell?
Ja.
Der ist geil, der Kleine. Ich stehe total auf meinen Sohn. Also, oh, darf man das so sagen?
Wir wissen ja, wie du es meinst.
Der ist cool, der ist echt total cool. Und ich beobachte an ihm etwas, das mich total verwirrt. Ich bin mit 3 Schwestern groß geworden.
Ja.
Und bin weit, 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 weit davon entfernt, allein schon durch meine Mutter irgendwie auch nur im Hinterkopf so ein Ding zu haben wie Frau gehört an den Herd, Mann gehört in die Werkstatt. Das ist auch in meiner Beziehung und meiner Ehe oder in unserer Ehe ganz anders. Also das ist halt, jeder macht genau das, wozu er gerade Lust und hat und die Fähigkeit besitzt. Zum Beispiel heißt das, dass meine Frau regelmäßig dafür zuständig ist, irgendwelche Lampen an die Wand und sowas zu bringen. Da bin ich zu doof für. Heißt halt auch, dass ich regelmäßig abends am Herd stehe. Also ich will das weder positiv noch negativ noch sonst irgendwie. Bei uns ist halt, wie halt gerade passt.
Ja.
Ja? Dass ich jetzt arbeite und derjenige bin, der die Menge an Geld nach Hause bringt, während meine Frau tatsächlich im Moment eher zu Hause ist und die Kinder betreut oder betrollt, wie man das sehen will, ist bei uns keine Weltsicht, keine Weltansicht, keine Sicht, denke, wie sie zu sein hat, sondern das ist blöderweise ein Muss. Ich könnte mir das auch durchaus umgekehrt vorstellen, wäre meine Frau jetzt irgendwie die Verdienerin, dann wäre ich halt zu Hause und würde mich um Kind und Kegel kümmern. Mhm. Wo komme ich jetzt her? Scheiße, ich habe mich verrannt.
Du warst bei deinem Sohne, Mann.
Genau. So, und der hat einen Hang zu allem, was groß ist, Krach macht, und der ist so Junge. Also ich will ihm jetzt nicht vorschreiben, dass er mit einem rosa Tütü in der Gegend rumlaufen soll. Aber immer wenn der irgendwie einen LKW sieht, einen Trecker oder so, dann kommt von ihm folgender Kommentar. Oh! Ungefähr so. Der ist jetzt anderthalb Jahre
alt. Ja. Und
fängt so langsam an, die ersten Wörter zusammenzudoppeln. Ja, also sowas wie Mama haben kommt gerade so ein bisschen aus ihm raus, wobei haben natürlich schon zu komplex ist. Wer so Mama Gaugau ist zum Beispiel, oder Mama Mimi, besser gesagt. Mama, klar, ist die Mama, und Mimi ist stillen, also ich mag trinken.
Ja.
Mama Mimi. Kommen jetzt also zum die ersten gekoppelten Geschichten raus beim Sprechen. Aber er ist der fährt total auf alles ab, was irgendwie Jungskram, also was man so üblicherweise als Jungskram bezeichnen würde. Und in Ermangelung einer Tochter in dem Alter, also ich habe unsere Älteste erst mit 3,5, 4 kennengelernt, das ist ja ein Raubkind, kann ich nicht beurteilen, wie ist denn das bei Mädchen? Und das hinterlässt mich gerade so ein bisschen ratlos. Also wirklich, wenn der einen Trecker sieht, wir sind heute durch die Gegend gefahren zum Einkaufen, da kam uns ein LKW entgegen, so irgendwie in den Serpentinen, die Berge hier hochgeht, wirklich so ein 40-Tonner. Und der hat wirklich eine Minute lang nur oh gemacht. Der war hin und weg. Wir haben hier um die Ecke in der Pampa haben wir ein Baggerama oder wie auch immer das heißt. Das ist ein Gelände, da kann man Bagger, Radlader und all so einen Scheiß ausprobieren. Ein großes Spielgelände für alle Menschen, die großen Spaß dran haben, irgendwie Zeug in der Gegend rumzubewegen mit schweren Maschinen. Ich glaube, wenn ich mit dem da hingehen würde, der würde ausflippen. Und ich frage mich halt, wir befördern das nicht. Es ist jetzt nicht so, dass wir dem Bagger schenken. Im Gegenteil, also der hat ein paar Autos geerbt, aber der kann und darf auch mit allem möglichen anderen Kram von seiner Schwester spielen, und es ist auch so, dass der sich auch schon mal eine Haarschleife ins Haar macht oder dass der auch schon mal mit Puppen rumspielt. Ich meine, das ist halt ein Spiel mit anderthalb ist, ich habe einen Gegenstand, den werfe ich in der Gegend rum, das ist so oder so geschlechtsneutral. Aber ich frage mich echt, was ist das? Ist das normal? Also normal ist es sowieso, weil sonst würde er es nicht tun. Denn das Kind ist ja irgendwie normal. Das hat ja keine Schäden. Mich fasziniert halt so, dass der ganz offensichtlich, oder vielleicht ist das auch nur eine Korrelation und keine Kausalität, auf Dinge abfährt, die so die Menschheit, wie sie hier in Deutschland lebt, so als Jungsdinge bezeichnet. Und ich beiß mir gerade schon wieder auf die Zunge dabei. Ich verstehe es nur noch nicht. Ich finde das auch nicht schlimm. Der soll seinen Spaß am Baggern haben, und der hat auch seinen unheimlichen Spaß dran, wenn der Papa mal seine Trockenbauwand hochzieht und dann sitzt er da mit einem Hämmerchen oder was auch immer daneben und macht die Kreissäge nach. Das war ja, glaube ich, das Video, was ich dir geschickt habe.
Ja, genau.
Der hat halt Spaß. Wahrscheinlich ist es einfach, der hat Spaß an Kram, der großes und Krach macht. Aber, tja. Verdammt.
Ja, aber das ist ja...
Das hinterlässt mich so in Teilen ratlos, aber ich übergehe das einfach. Also mit anderthalb hat das wahrscheinlich alles keine Aussagekraft.
Naja, es ist halt so die Frage, ob das unbedingt was mit Geschlecht zu tun haben muss oder ob das
Nee, hat es bestimmt nicht.
Ne, es ist einfach da hat er Interesse dran.
Der hat keine Ahnung davon, dass er ein Junge ist. Ne?
Ja.
Der hat zwar einen großen Spaß, mit seinem Pillemann rumzuspielen. ist einer seiner Lieblingshobbys und der beschwert sich regelmäßig, wenn man ihm eine Windel anzieht. Wo wir schon wieder beim Onanisten wären, verdammt nochmal, das erklärt, warum der hin und wieder
so gehetzt wirkt.
Wahrscheinlich wird er, genau, der hat Kopfschmerzen. Und die krummen Finger vom Papa, ja, die hat er nicht geerbt, sondern selber gemacht. Das ist einfach alles was Großes und beeindruckend und irgendwie außerhalb der Regel.
Aber es ist halt interessant, es zeigt, dass Menschen eben unterschiedlich sind.
Das ist aber auch nur, ja. Und vor allem ist es in meinem Kopf, nicht im Kopf des Kindes.
Ja.
Schlimm.
Ja.
Was immer wieder zeigt, dass ich dann doch der Mann bin, der nicht von seinen drei Schwestern und der Mutter vernünftig erzogen wurde.
Ja.
Sondern
ja.
Von dieser Gesellschaft aus den 70ern. Ja, schön, dass wir drüber. Nee, ohne Scheiß, wirklich schön, dass wir drüber geredet haben. Gott sei Dank habe ich das Thema jetzt abgehakt. Das liegt nur an mir. Gott sei Dank. Und ich bin ja auch alt und werde irgendwann vergehen, aber mein Sohn bleibt. Und ich hoffe, dass ich ihm beigebracht bekomme, dass das alles Unsinn ist, was im Kopf seines Papas ist.
Also ich bin ja bei Weitem davon entfernt, in diese ganze.
Oh, jetzt wird's gefährlich, gell?
Feminismus-Schiene einzusteigen. Aber es gibt ja einfach Männer, die sich offensichtlich Frauen gegenüber nicht vernünftig benehmen können. So möchte ich das mal formulieren. Die übergriffig sind, egal ob es jetzt verbal ist, ob es im Internet durch Texte ist, oder die Gott bewahre, dann tatsächlich auch noch handgreiflich werden. Das gibt es ja alles. Das ist ja auch unstrittig und das geht mal überhaupt gar nicht. So, Punkt. Ich kann das nicht verstehen. Und zwar nicht, weil ich ein Mann bin und sage, das würde ich Frauen gegenüber nicht machen, sondern ich bin jemand, ich würde das einem anderen Menschen nicht antun wollen, einem Mitmenschen nicht, weißt du? Das ist so.
Ja.
Das ist so fern von all dem, wie ich leben möchte, wie ich lebe, dass ich immer denke, wieso ist das so? Wieso tun Menschen so etwas? Und das verstehe ich einfach nicht. Und das ist mir so fern. Ich würde doch nie einem anderen Menschen etwas Schlechtes antun wollen, egal welcher, was das für ein Mensch ist oder wie auch immer. Und würde das soll aber nicht heißen, also es gibt ja dann welche, die das kleinreden, die sagen, naja, und die sollen sich mal nicht so anstellen und so bin ich ja gar nicht, sondern das ist ja real und ich erlebe das ja auch. Und aber auch als Mann, der mit 10 Frauen, mit 11 Frauen den ganzen Tag da allein unterwegs ist. Ich habe heute sogar scherzhaft gesagt, gut, dass ich eine gefestigte Persönlichkeit habe. Und dann sagte eine Kollegin von mir, wieso? Und dann meinte ich, naja, ich bin hier von 11 Frauen umgeben, die immer sagen, ständig, kannst du mir mal gerade helfen, kannst mal gerade kommen, kannst mal dies, kannst mal das. Wo ich dann denke, wenn man das auf die Mann-Frau-Schiene reduzieren würde, wäre ich wahrscheinlich der gefragteste Mann des Universums, was natürlich völliger Quatsch ist. Und wenn da nicht ein vernünftiger Umgang miteinander herrschen würde, würde das ja alles nicht funktionieren. Und dann vor Augen zu haben, sexuelle Übergriffe, die ja tagtäglich überall stattfinden, und wirklich auch egal, in welche Richtung das stattfindet, das ist mir so fremd. Und das ist, und ich kenne Lydia Benecke, ich kenne die Erklärungsmodelle, warum das so ist und die Persönlichkeiten, die solche Täter haben und la 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 la, das kann ich alles kann ich mir alles rational herleiten. Gar keine Frage. Das macht aber den Umstand nicht besser als solches. Wenn du weißt, was ich meine.
Ja, ja, ja. Es gibt da mit Sicherheit mehrere. Ich bin ganz schlecht in sowas. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin ganz, ganz fürchtlich schlecht in solchen Dingen. Ich bin ganz schlecht darin, auch sowas zu formulieren und in meinem Kopf herumzuwälzen. Es gibt da sicherlich mehrere Ebenen der ganzen Geschichte, die man sich, denen man sich gegenüberstellen muss, denen man sich aussetzen muss. Die allererste ist die persönliche. Sich selbst zu beobachten, wie gehst du mit solchen Dingen um, was gibst du von dir, was tust du, was von dem, was du tust, ist, kommt wie bei anderen Menschen an. Das gilt erstmal für alle Menschen, fürs generelle Handeln, für gegenüber allen Menschen, egal Männlein, Weiblein, alt, jung, beeinträchtigt, nicht beeinträchtigt, bla 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 und so weiter und so fort. Mhm. Zum Beispiel, ein blödes Beispiel, benutzt man das Wort behindert als Beleidigung.
Du bist total behindert. Hm?
Mhm. Sehr beliebt bei jungen Menschen,
ja,
die in meinem Umfeld herum existieren. Ich will das gar nicht auf alle jungen Menschen reduzieren, sondern auf Menschen, die in meinem Umfeld so existieren.
Du bist total behindert.
In deinem und meinem Alter, damals in den 80er, 90er, war sehr beliebt als Beleidigung
Alter Spasti.
Mhm. Kann ich mich jedenfalls gut dran erinnern.
Ja, ja, klar, ich auch.
Bis man dann im Zivildienst endlich mal einen Spastiker hat kennenlernen dürfen. Dann war das ganz schnell vorbei.
Ja.
Und auch das Thema Umgang mit Frauen, ja, oder doch, muss man dann halt jedes Mal wieder, oder muss ich jedes Mal wieder überprüfen, mal nachgucken, ist das noch okay, was du da tust, oder ist das, betrifft das überhaupt irgendjemanden? Wie in allen Dingen immer wieder mal selbst prüfen, und das klingt jetzt sehr katholisch.
Es hat ja auch ganz viel damit zu tun, wie dein Gegenüber auch interagiert und wie sehr man sich ja auch vertraut. Das hat ja auch was mit Vertrauen zu tun. Wenn ich eine Kollegin in der Teeküche an die Hüfte fasse und die an die Seite schiebe, und man dann darüber und dann, ja. Ja, irgendwann
schon mutig.
Ja, ich das bin da seit
bei mir nicht geben.
Ja, ich bin da seit 3 Jahren, wenn ich einen Kühlschrank will und habe Hunger und die steht da blöd in der Gegend rum, dann macht man das dann halt mal. Mache ich aber auch nicht bei allen Kollegen, das sind ein paar, bei denen das dann auch geht.
Du siehst es nicht, ich schüttel wild den Kopf, würde ich auf gar keinen Fall tun.
Das ist aber völlig organisch dann irgendwann.
Was ist
das? Also das ist organisch? Naja, wie soll ich das beschreiben? Das ist dann gerade so, das sind zwei Menschen, die da gerade mit interagieren. So, die, ne?
Darf ich nochmal fragen, bist du, vielleicht habe ich das jetzt falsch, bist du, du bist Vorgesetzter, ne?
Nein.
Nein, du bist Mitarbeiter.
Ja.
Derjenigen, okay. Warum habe ich jetzt in Erinnerung, dass du Vorgesetzter der 11 Damen bist?
Nee, Augenhöhe, alles Augenhöhe.
Okay, ja, trotzdem, wow.
Ja, war am Anfang nicht so. Ja. Da ist man nicht,
dass man nicht getraut, sie anzufassen.
Genau, da ist man noch nicht mal in die Teeküche
reingegangen. Eine Frau, die mit dem Tode gedroht hat.
Und genau das finde ich jetzt spannend, dass man darüber diskutiert. Also wenn das dann für alle Beteiligten eine ganz normale Situation ist.
Naja, gut. Das ist in meinem Fall vielleicht auch. Ich fasse Menschen normalerweise so nicht an.
Du bist sowieso kein Anfasser, genau.
Die ich nicht persönlich, wirklich, wirklich, wirklich sehr persönlich kenne.
Also ja.
Mit denen muss ich dann auch schon mindestens 3-mal besoffen in der Gosse gelegen haben,
ja,
bevor ich sie umarme oder irgendwie auch nur anfasse.
Ja.
Außer Hände geben. Vielleicht liegt es auch an mir.
Und das meinte ich ja mit dem, was ich versucht habe zu sagen, sowas Vertrauen und was kommt vom Gegenüber. So, weißt du, das ist einfach so. Und das vernünftig einzuordnen, das muss man natürlich auch können. Also da sind auch Kollegen, die würde ich im Leben nicht anfassen. Also nicht, weil ich die nicht anfassen würde, sondern weil das da nicht, da wäre es dann nicht okay.
Ja.
Also das ist so, die Interaktionsebene muss auch klar sein. Aber, aber du, also ich bin mir da in jeder Sekunde bewusst, was ich tue und mit wem ich was wie tue. Das klingt jetzt alles so hochdramatisch, was hier alles ja, ist. Ja. Aber das ist so der normale, respektvolle, menschliche Umgang miteinander. So möchte ich das mal formulieren. Hm. Und ich bin immer wieder entsetzt darüber, wenn das eben nicht der Fall ist und wenn man das sogar mitbekommt, dass das nicht der Fall ist. Und das ist so.
Und da reden wir jetzt noch nicht über diese ganzen Geistesgestörten. Und nicht anders würde ich diese Menschen bezeichnen. In den 99,9% aller Fälle sind es dann Männer, die in sozialen Medien ihren Scheiß von sich geben und
ja.
Bis hin zu Mord und Vergewaltigungsdrohungen. Also sorry, das sind sowieso geistesgestört. Das sind keine Männer und keine Menschen.
Ja, ja, klar.
Geht
halt gar nicht.
Ich frag mich immer, ganz ehrlich, ich würd solche Menschen gerne mal gegenüberstehen und frag mich, erstens gibt es in meiner Teilnahme Twitter vor allem gibt's die nicht. Also ich habe noch von keinem in meiner Timeline so einen Quatsch gelesen. Würde ich es, wäre es das Letzte, was ich von ihm gelesen hätte, aber ich frage mich immer, was sind das für arme Schweine? Also nein, es sind keine armen Schweine. Was sind das für Schweine? Welche geistige Disposition, was ist da schiefgelaufen? Gerade bei diesen Vergewaltigungsandrohungen. Ich meine, einen Schritt zurück. Ich kenne das aus meinem beruflichen Umfeld aus früheren alten Zeiten. Ich kann mich aus den 90er Jahren tatsächlich, das ist ja ewig her, die 90er Jahre, da gab es durchaus bei uns im Verlag von jemandem, der lebt inzwischen nicht mehr, den Spruch, boah, die ist total unentspannt, die muss halt mal richtig gefickt werden. So, ja. Hat in der großen Allgemeinheit für Gelächter gesorgt. Ich stand seinerzeit so ein bisschen ratlos da, weil ich die eigentlich ganz nett fand, die Dame, und gar nicht wusste, was die alle mit der haben. Muss aber gestehen, dass vielleicht auch deshalb, weil ich zu dem Zeitpunkt, wie alt war ich? Lass mir kurz nachrechnen. Anfang 20, ja, aus dem Dorf, und der Ton war immer derbe auf dem Dorf, das nicht so schlimm fand, wie ich es heute schlimm finden würde. Und so im Nachhinein finde ich den Spruch unfassbar dämlich, bescheuert, doof, und weiß natürlich auch, dass dieser Typ niemals irgendeine Frau vergewaltigt hätte. Das hätte er überhaupt nicht auf die Reihe gekriegt, dieses arme Würstchen. Ups, da ist die Leitung weg. Ich rede die ganze Zeit mit mir selber. Verdammt! Ja, jetzt muss ich irgendwie anders weiterreden. Beim Alexander ist irgendwas ganz, ganz schlimm braun. Oh. Ah, da bist du wieder.
Ja, irgendwie war es gerade ganz weg.
Oh je. Ich weiß gar nicht, wo du ausgestiegen bist.
Du hast irgendwas mit Arschlöcher gesagt. Das war das Ende.
Ich habe irgendwas mit Arschlöcher gesagt. Herrlich. Das wird ein guter Schnitt. Ja, ja, gut, du bist ja am Aufnehmen. Also hast du noch mitbekommen, wo ich erzählt habe von dem Arbeitskollegen, dem nicht mehr Lebenden, der irgendwie erzählt hat, da müsste mal eine Kollegin...
Nee.
Okay. Oh, wei, oh, wei. Weiß ich gar nicht, wie ich den Anschluss finden soll. Ah ja, ich guck mal, wie ich das schneide. Jedenfalls, da gab es einen Arbeitskollegen, der hat Huddel mit einer anderen Kollegin gehabt, die in... drei Abteilungen weitergeschafft hat, und seine Aussage war, die ist total unentspannt, die muss nur mal richtig gefickt werden. So, davon abgesehen, dass der das sowieso nicht, das war ein Spruch, den hätte sich so in den Arsch schieben können. Damals fand ich den leider nicht so schockierend, wie ich es heute finden würde. Vermutlich, und das jetzt ausreden suchend, weil ich vom Dorf und aus der Dorfkneipe ähnliche Sprüche irgendwie schon gewöhnt war. Und ja, vielleicht auch, weil ich einfach jung und dumm war. Keine Ahnung. Also heutzutage gerade würde ich versuchen, dem Typen einen reinzuwirken und zwar möglichst maximalst mit Abmahnung und Co. So geht das schlicht nicht. Aber
wobei,
ich frage mich halt, was sind das für arme Schweine? Und nee, eben schon mal, was sind das für Schweine, die sowas auf Twitter tun? Ich würde gerne mal so einen Menschen beobachten.
Wobei ich ja da sagen muss, das gibt's bei Frauen auch solche Sprüche, ne?
Fehler. Nicht relativieren.
Nein, Alexander. Nein, aber ich...
Frauen vergewaltigen Frauen für gewöhnlich nicht.
Nee, aber das klar, das ja, aber ich kenne auch Frauen, die von anderen Frauen sagen, naja, gehört mal ordentlich durchgenudelt, dann ist die auch entspannter. Also das gibt's bei Frauen auch. Also so, das du weißt, dass ich da gar nichts relativiere.
Ja, weiß ich, aber könnte so rüberkommen.
Ja, deswegen ist es ja gut, dass du das anmerkst. Ja, ich weiß das nicht, was das für Menschen sind. Ich verstehe es auch nicht.
Du bist doch der Psycho, Mensch.
Ja, also natürlich kann ich jetzt eine lange Rede.
Sorg doch mal so ein.
Natürlich kann ich.
Lass du sowas nicht rumliegen.
Nee, ich kann jetzt eine lange Rede über Psychopathen halten und kann das zitieren, was du ja weniger mehrfach schon bei uns gesagt hast. So, das geht natürlich. Nee,
lass mal.
Geht ja genau in die Richtung. Aber ja, uns kommt immer wieder darauf zurück, dass man sagt, wenn die Menschen doch dann respektvoll miteinander umgehen, egal wo, egal bei welcher Form von Kommunikation, dann wäre es besser. Und ich habe, und das ist eine Sache, die auch mich an zwei Stellen belastet ist, ich habe ja jetzt ein, zwei Mal auch schon Situationen gehabt, wo Menschen gerade auch im Social-Media-Bereich irgendwann beginnen, die Distanz komplett zu verlieren. Mhm. Und in dem Moment, wo man dann sagt, bitte halte jetzt die Distanz ein.
Halt die Schnauze.
So, also du kannst ja alles von mir lesen und du kannst alles von mir aus sogar noch kommentieren und du kannst auch meine Sendung hören. Das ist alles total super und das freut mich alles total doll. Aber du kannst nicht von mir verlangen, dass ich mit dir interagiere. Und das ist so eine Misskonzeption, nur weil man technisch miteinander interagieren und kommunizieren kann, heißt das ja nicht, dass man das tun muss. Ich kann mit jedem Menschen, der hier mir in der Hamburger Innenstadt begegnet, interagieren. Nur wenn die sich dann nicht mit mir unterhalten wollen, habe ich das zu akzeptieren, dann ist das so. Ja. Und Social Media verfremdet das so ein bisschen. Und das Schlimme ist, dass da ja auch im Social Media Bereich die Interaktion mit anderen Menschen sichtbar ist. Und da habe ich jetzt so ein, zwei Situationen, wo das einfach nicht mehr klar ist, wo nicht klar ist, dass jemand einfach nicht mehr interagieren will und was dann so ein Stück weit stattfindet, ist so eine Herabwürdigung meiner Person, dass es dann heißt, hier, du machst doch immer auf Menschenfreund, la la la, mit mir redst du nicht. Und so, und das ist dann tatsächlich so, aber dann habe ich da auch meine Gründe für, natürlich muss ich mir aussuchen dürfen, wen ich dann in mein Leben und in meine Interaktion hineinlasse und wen nicht. Und wenn jemand mir das Gefühl gibt, mich zu bedrängen oder sich diese Interaktion durch Zwang, Druck oder schiere Menge zu erarbeiten, dann muss man da, oder dann ist es bei mir einfach so, weil so viel auf mich einprasselt jeden Tag, also im echten Job und dann im Social Media Zweitjob, dass dann immer tatsächlich auch so mal ein Blog oder irgendwas in dieser Art passiert und dann ist das so. Und das macht mich aber nicht zu einem schlechteren Menschen, sondern das macht mich zu einem Menschen, der natürlich auch mit seinen emotionalen und seinen sozialen Ressourcen haushalten muss. Und das ist halt sehr bedauerlich, dass das nicht verstanden wird von Menschen, sondern das als Kränkung empfunden wird, was ich sogar ein Stück weit nachvollziehen kann. Aber ich will mich dann darüber auch nicht mehr unterhalten, dass ich dann jemanden kränke, sondern das muss man dann einfach irgendwann auch mal verstehen und akzeptieren. Das darf man gerne doof finden, darf das auch äußern. Aber es ist halt so, wenn dann ein Twitter-Channel, den ich betreibe, den Mute oder den Blog gemacht hat, dann über den nächsten Channel dann direkt genauso weiterzumachen, das ist dann einfach irgendwann sehr anstrengend. Und das ist auch übergriffig. Das ist eine ganz andere Form von Übergriffigkeit, über die wir gerade geredet haben. Aber das sind sicherlich die Fallstricke des Netzes, ganz offensichtlich. In der Realität wäre das wahrscheinlich so auch denkbar, aber natürlich deutlich aufwendiger,
so zu agieren.
Ja, naja. Bin ich wieder nachdenklich, ne? Ist auch wieder nicht gut.
Oh je. Doch, 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 doch. Das Problem ist, glaube ich, also, nee, nicht das Problem ist. Woran ich immer hängen bleibe, ist, zwischen Gewohnheit, also auch mal einen lockeren Spruch drücken, der scheiße ist, und dem sich selbst überprüfen, was redest du da gerade? Ich meine, das ist ja alles im Verhältnis, also um Gottes Willen, aus meinem Munde kommen sicherlich keine Vergewaltigungsdrohungen.
Nein.
Und auch keine Gewaltdrohungen und all das nicht, das ist ja alles Quatsch, um Himmels Willen. Also, wie nennt sich das? Dieser systemimmanente oder dieser systemische. Wow, da kommt ein Zug, den muss ich rausschneiden. Den kriege ich jetzt nicht rausgeschnitten. Ich rede jetzt einfach weiter. Auphonic wird das schon richten. Und unsere Hörer und Hörerinnen werden mich dafür hassen. Wir werden ganz schön Prügel einfahren für hier die Folge. Gehe ich fest von aus. Dieser systembedingte Sexismus, den man mit sich herumträgt, den zumindest zu erkennen, das wäre jetzt so mein Job und den nicht an meine Kinder weiterzugeben. Ich glaube nicht, dass ich den für alle Zeit aus mir heraus geprügelt bekomme. Das schaffe ich im Zweifelsfall nicht. Aber vielleicht kriege ich das hin, dass das hier der Ben, unser junger Mann, irgendwann besser macht als ich, dann wäre mir das schon ganz recht.
Auf der anderen Seite gibt es auch so absurde Stilblüten. Ich habe mich jetzt ja gerade zur Personalratswahl aufstellen lassen. Arbeite eben in einer verwaltungsähnlichen Struktur, wo es natürlich naturgemäß mehr Frauen als Männer gibt. Die Größe der Belegschaft bedingt, dass der Personalrat insgesamt aus 7 Personen bestehen muss, was sehr viel ist für die Größe, weil es so gerade so einen Schwellenwert überschritten hat. Eigentlich ist das für deutlich größere Betriebe gedacht. Und hier in Schleswig-Holstein.
Wie viel seid ihr?
So irgendwas zwischen 120 und 140.
Oh ja, okay.
So. Und da ist 7, finde ich, schon extrem viel.
Oh.
So, aber.
Ja, kann Laden schon mal lahmlegen, wenn du Pech hast.
Ja, ist dann so. Also ist, kann man so machen, aber gut. Und ist halt so, ist halt geregelt gesetzlich. Ja. Und dann ist es aber so, dass da auch noch dann so ein Geschlechterverhältnis ausgerechnet wird. Das liegt ja in der Landesregierung, die gerade dann nochmal entsprechende Gesetzesvorgaben gemacht hat. Und was jetzt dabei rausgekommen ist, ist, dass dieser Personalrat aus 6 Frauen und einem Mann bestehen muss. So. Es haben sich jetzt insgesamt mit mir insgesamt 3 Männer zur Wahl gestellt. Und es ist völlig klar, selbst wenn die gesamte Belegschaft drei Männer wählen würde oder die 3 Männer deutlich mehr Stimmen bekämen oder auf sich vereinen würden als eine Frau, es kann nur ein Mann in den Personalrat gehen. Das heißt, da wird also jegliche demokratische Entscheidung der Belegschaft, und das sind dann ja, sie wären ja in dem Fall auch natürlich naturgemäß mehr Frauen als Männer, die da zur Wahl gehen. Die Geschlechterverteilung hat nichts mehr mit der demokratischen Wahl der Personen, die sich für Personalratsarbeit interessieren, zu tun, sondern ein vorgegebenes Geschlechterverhältnis. Und das fühlt sich für mich nicht richtig an, wohl wissend, wo es herkommt und warum es so ist. Ja, aber das ist einfach schräg. Also es sind jetzt nicht insgesamt 12 Personen, die auf die zur Wahl stehen, sondern es sind 9 und 3 Personen, die zur Wahl stehen. So. Und egal wie da gewählt wird und wie die Zahlen und Verhältnisse sind, es kann halt nur der Mann mit den meisten Stimmen in den Personalrat kommen. Und wenn der zweite deutlich mehr Stimmen als jede andere Frau bekommt, hat er halt trotzdem Pech gehabt. Und das finde ich halt merkwürdig. Also das sind so Stilblüten, wo ich mich dann auch irgendwann frage,
Ja, ich weiß, was.
So der Unterschied zwischen gut gemeint und gut gemacht, und natürlich inhaltlich ist das alles völlig klar, warum das so ist, aber
man kann sowas tun, solange es den Betrieb nicht auffällt. Also ich habe das bei den damals, als ich in der SPD war, erleben dürfen bei den Jusos, da gab es dann die Diskussion.
Du bist eine Soze. Ja, die kleine Soze.
Wer hat uns verraten? Seit 2000 bin ich das nicht mehr. Und rat mal, welcher Kanzler das war. Ich habe das bei den Jusos erlebt. Da ging es darum, dass die Quote nicht erfüllt wurde in einem Vorstand. Und dann war die Frage, wie gehen wir damit um? Und es wurde wohl beschlossen, dass Ämter, die nicht durch Frauen besetzt werden können, freigelassen werden und vom Restvorstand miterfüllt werden. Also das war erstens mal demokratisch sehr fragwürdig im Sinne von Ämterhäufung. Und es war halt auch einfach dämlich, weil es gab genügend, ich sage jetzt mal Jungs, weil wir waren alle noch jung, die gesagt haben, passt auf, wir übernehmen das, bis ich eine Dame, eine Frau, ein Mädchen meldet, die sagt, ey, ich mach das, und die dann auch gewählt wird. Und dann treten wir schön ordentlich ab und dann ist alles gut. Nee, war alles scheiße. Es sollte dann halt so sein, dass die Ämter nicht besetzt werden. Und naja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie das ausgegangen ist, weil ich vorher abgehauen bin. Das ist mir echt so blöd geworden. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die das durchgesetzt haben, weil wie soll das funktionieren? Das ist mir damals schon auf den Sack gegangen. Auf der anderen Seite sehe ich dann halt auch, dass zum Beispiel bei uns im Verlag der Betriebsrat von der Aufteilung Männer und Frauen her sehr ausgewogen ist. Mhm. Also ich sehe da jetzt keinen Hang in eine Richtung. Ich müsste jetzt mir die Liste genauer anschauen, aber wenn ich so die Menschen, die ich im Kopf habe, durchzähle, ist das ziemlich genau 50-50. Mhm. So, jetzt ist der Betriebsratsvorsitzende ein Mann, okay. Ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass es eine der Damen übernimmt, die das mindestens genauso gut können. Immer wenn ich mit dem Betriebsrat zu tun habe, muss ich ehrlich gestehen, es sind sogar mehr Frauen als Männer, die da aktiv sind und sich einbringen. Also ich glaube, solange man da die Finger fortlässt und der Betrieb an sich gesund ist, im Sinne von wir schauen schon zu, dass jetzt Frauen nicht benachteiligt oder dass da keine systemische Benachteiligung existiert, dann geht das von ganz alleine. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass es Situationen gibt, wo man nachhelfen muss, aber die Situation, die du da gerade eben beschreibst, ist natürlich ein bisschen fragwürdig.
Es war geltendes Recht, rot-grüne Regierung in Schleswig-Holstein und
ist so. Ihr da oben im Norden, ihr seid schon komisch.
Ja.
So ein bisschen.
Hamburg-Wahl hat mich auch schwer getroffen.
Die habe ich jetzt gerade im Kopf. Scheiße.
Ja, da haben wir schön AfD und so. Ist mit.
Wie viel haben die Piraten?
Wenig.
Die haben irgendwas? Aber sie sind noch gewählt worden für irgendwas? Oder?
Ich glaube nicht, dass die im Senat sind. Jetzt müsste ich mal gerade nachgucken.
Ich habe das nicht verfolgt.
Weil die Piraten, ja.
Ich schäme mich auch gerade.
Sie waren, glaube ich, in... auf St. Pauli waren sie sehr gut vertreten. Aber das ist halt auch nur ein Stadtteil. Bürgerschaftswahl in Hamburg. Schauen wir doch mal. Das amtliche Endergebnis. Ich sage mal... Oh, sonstige...
Komm, hör auf.
Also die Piraten sind schon nicht mehr da.
Hör auf.
Ja.
Es ist ja ein Drama.
Ich guck mal gerade nach. So, Piratenpartei. Die Partei.
Und wer ist jetzt schuld? Wer ist das schuld?
Also die Piraten haben 1,6%
immer noch
der Landesliste und 1,9% der Wahlkreisliste geholt.
Ja, hör mal.
Die Partei immerhin 0,9 bzw. 0,2. Und wenn ich die Zahl der Stimmen sehe, dann hat die Piratenpartei 54.802 Stimmen auf der Landesliste gekriegt. Und die Partei immerhin 31.710 Stimmen, was eine ganze Menge ist. Möchte ich mal behaupten. Die AfD tatsächlich mit 6,1% auf der Landesliste und 6,2% auf der Wahlkreisliste. Das sind so Dinge, wo ich dann auch denke, das ist einfach scheiße. Das ist, aber
deprimierend.
Es ist so, wie es ist, ne?
Ist, wie es ist. Küt, wie es küt.
Ja.
Und hat immer noch Jod Janger. Ich stelle gerade fest.
Ja.
Ich bin ja auf meinem Dachboden.
Ja.
Und der Strom kommt bei uns aus dem Dach.
Ja.
Da gibt es einen großen Pfeiler, der geht hier durchs Dach. Und da gibt es noch einen alten Stromverteiler. Einen neuen. Und aus diesem neuen kommt wiederum ein alter Stromverteiler und da gehen zwei uralte Stromkabel, schätzungsweise aus den 50er und 60er Jahren,
ja,
mit gebrochenen Clips an einen Ort, den ich nicht kenne. Ich frage mich, ob da Strom drauf ist. Jetzt sag nicht, hol eine Axt, dann wirst du es feststellen.
Fass mal dran.
Ah, nee, lass mal. Ja, dran fassen ist kein Problem, ist ja isoliert.
Ja, also so richtig.
Nee, ja, dafür müsste ich aufschneiden. Bin ja nicht bescheuert. Aber eines der Kabel ist mit einem Kabelbinder festgemacht, der sehr modern wirkt. Ich befürchte, da ist Strom drauf. Das gefällt mir nicht, weil das ist altes Zeug, so alt. Oh, das ist nicht gut. Alex, ich habe hier echt Arbeit. Aber naja, gut, ich habe es ja nicht anders gewollt.
Ja, genau.
Ich habe es nicht anders gewollt und meine Enkel werden auch noch damit zu tun haben.
Dann hast du auch was Bleibendes hinterlassen.
Ja, und wenn es nur ein Stromschaden ist, so Dachstuhlbrand.
Du bist nicht für den Grimme Online Award vorgeschlagen.
Da kann ich mit leben. Ist das schlimm? Ich weiß aber, und jetzt, wo mir gerade eben bei Eingriffen oder Übergriffigkeit im Social Media bezüglich Hoaxilla sind, die Hörsuppe-Fans, es gibt ja nicht viele davon. Ja, also es gibt, lass das mal so eine überschaubare Zahl im größeren zweistelligen Bereich sein. Das sind alles total liebe Menschen. Also ich habe die letzte Zeit so ein paar Dinge im Auto aufgenommen. Mhm. Und die waren echt scheiße. Also scheiße. Habe ich scheiße gesagt? Wir sind explicit, ne? Die waren echt scheiße und die waren alle so lieb. Die haben mir Mails geschrieben, hör mal Christian, also wir haben dich echt gerne. Ich habe dich echt gerne, aber das ging jetzt gerade gar nicht mehr. Du musst mal gucken, ob das jetzt nicht so und so nicht besser wird. Also nicht von wegen irgendwie, oh, du blödes Arschloch, mach mal dein scheiß Handy aus, weil das reinfunkt. Sondern echt so total liebe Menschen. Ja? Ich hätte fast geweint, weil das alles total liebe Menschen sind. Ich habe mich hinterher geschämt für meine Aufnahmen. Der Punkt ist ja, Hörsuppe wird, der Podcast wird mit der heißen Nadel aufgenommen.
Ja.
Ich setze mich morgens ins Auto, mache das Aufnahmegerät an und dann nehme ich auf und hinterher, ich höre mir das auch nicht mehr an, sondern ich schicke das sofort raus. Und wenn da was schief läuft, dann sind die Hörer und Hörerinnen diejenigen, die das auswarten.
Die Testhörer.
Ich höre das nicht. Ja, weil, ne? Ich habe halt nicht viel Zeit und deshalb muss das schnell raus und so weiter und so fort. Und die waren alle so lieb. Boah, ey, noch nicht ein... Es war echt Kacke. Es war Kacke, die ich da aufgenommen habe. Und die haben alle nur so gesagt, ich höre mir das echt gerne an. Aber in letzter Zeit musst du jetzt mal... Also du musst jetzt echt mal gucken, das muss anders werden. Die haben ihre Kritik geäußert, haben aber jedes Mal hinterher noch irgendwie noch so drauf... Aber wir haben dich echt gerne. Also da kam doch noch so, aber nee, ich finde es total toll, was du da tust und mach jetzt bitte weiter und lass dich davon jetzt nicht hier, sondern also lasst euch alle mal umarmen. Danke. Und ich habe euch alle total lieb.
Ja, das ist bei dem, was ich jetzt gerade gemerkt habe, natürlich das, was die...
So Hörer hast du und Hörerinnen habt ihr auch.
Ja klar, oder? Das ist ja die Triebfeder.
Die Mehrheit sogar.
Ja, das ist ja die Triebfeder dahinter, das zu tun und sozusagen on the air mit so tollen Leuten zu arbeiten wie mit dir, mit dem Eduard, mit Basti, also dem Schlingel und dem Arne, diesen Firefly Cast. Das macht eine unfassbare Freude. Alexa sowieso. Ich habe ja gerade wieder angefangen, Gespräche für Huxilla Porträt zu führen. Da sind zwei Gespräche jetzt gerade schon im Kasten.
Und das startet am 1. April.
Am 1. April gibt's die...
Seh zu, dass du den Leuten erzählst, dass es kein April-Scherz ist.
Oh, das... Ich glaube, das wird Interesse wecken, das Interview vom 1. April. Insofern glaube ich schon, dass die Leute sich das anhören. Ich meine, es liegt dann halt im Podcatcher. Insofern...
Ist aber kein Interview mit jemandem, der schon tot ist, oder?
Nein.
Gut.
Einem sehr lebendigen Menschen und einem Menschen, den ich persönlich sehr, sehr großartig finde. Das ist für mich auch nochmal ein besonderes Ding. Mehr will ich dann noch gar nicht zu sagen. Und da fühle ich mich allein erstmal an der Stelle total privilegiert, dass alles also mit solchen Leuten reden zu können auf einer regelmäßigen Basis, die mich so sehr inspirieren auf so vielen Ebenen, die mir dann auch die Kraft geben, diesen ganzen Irrsinn, den wir hier machen, zu machen. Sebastian und Sven, darf ich nicht vergessen, Psychotalk. Und dann eben die Hörer, die dir Mails schreiben, die dir Themenvorschläge geben, die mit dir diskutieren, die dir mitteilen, wie du sie bewegt hast, die dir nicht zuletzt Sachen von deiner Amazon-Wishlist schenken, die sich so intensiv mit dir auseinandersetzen und denen du ganz doll wichtig bist. Das ist so das, was dann über Social Media und Mails und so läuft. Und dann auf einem Hörertreffen auf diese Menschen zu treffen, das ist schon richtig, richtig, richtig gut und zeigt für mich, wie sehr das Internet und Social Media Menschen eben auch verbinden kann. Und zwar auch echt verbinden kann. Und das sind dann die Vorteile, ganz klar, von dem Internet und von der Zeit, in der wir leben. Denn vor 15, 20 Jahren hätte ich das, was ich heute tue, das, was heute ein fundamentalen Bestandteil meines Lebens ausmacht, ein Talent, was ich habe vielleicht, das hätte ich nicht ausleben können oder nicht so ausleben können, wie es heute auslebe. Und dafür bin ich schon sehr dankbar und weiß auch zu schätzen, dass ich sehr privilegiert bin. Und wenn ich mir die Anzahl der Publikationen, die ich so raushaue, mir angucke oder Publikationen unter meiner Beteiligung, dann merke ich auch, dass ich einfach ein sehr produktiver Podcaster inzwischen bin und dass es gar nicht so viele andere gibt, die so viel raushauen an unterschiedlichen Formaten, in einer Regelmäßigkeit wie ich. Und das war ja so alles nie geplant, sondern das hat sich so alles gefügt und fühlt sich alles richtig an und macht einfach unfassbar viel Spaß.
Stimmt, du bist ja nicht zu stoppen. Wie viele Podcasts hast du inzwischen?
6, 7, keine Ahnung.
Hast aufgehört zu zählen. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen im Club.
Ja, es ist irgendwie so, ja.
Willkommen im Club der Menschen, die aufgehört haben zu zählen, wie viele Podcasts sie haben.
Also Behind the Hoax ist halt so immer so ein Wackelkandidat, ne?
Ja.
Den gibt's sure. Mal gibt's den nicht, der ist ja nicht wirklich regelmäßig, aber wenn
Huxilla... Das gehört für mich zu Huxilla.
Ja. Also wenn Huxilla Porträt startet, dann... Dann ist das auch wieder greifbarer als Format und das wird richtig gut und da sind zwei Interviews.
Porträt.
Ja. Es wird gut.
Entschuldigung, hier gibt's gerade Krach, aber das liegt an der Tür, die hier zugemacht wurde. Skeptoskop, ja, Vorgänger von Huxilla Porträt.
Ja.
War der Podcast, zu dem ich den ersten Artikel in der Hörsuppe geschrieben
habe. Ja,
2010.
Ja, ich weiß. Skeptoskop, wer ist krank, glaube ich.
Genau, ist da wer krank?
Ist da wer krank? Trennen sich die Huxillas, das war so deine Frage. Der Huxmaster macht alleine, da gibt es Stress bei denen zu Hause.
Genau, ja, ja. Was ein formidabler Scheiß. ich weiß auch nicht, was.
Hat dazu geführt, dass ich dich angeschrieben habe.
Ja.
Also der Artikel hat schon dazu geführt, dass wir beide in Kontakt miteinander getreten sind.
Oh Gott.
Insofern kann es so großer Scheiß jetzt nicht gewesen sein. Also finde ich zumindest, weil ich
das ist ja sehr fruchtbar. Ich wollte damals Scheiße labern. Ja, Punkt. Also die Hörsuppe war damals für nichts anderes da, als Blödsinn zu produzieren. Das war nichts Ernsthaftes. Ich wollte einfach ein Späßchen haben.
Ja, dann bist du auch. Dann bist du auf den ernsthaften Hoaxmaster getroffen. Ab da war dein Erfolg vorprogrammiert. Genau,
war Schluss mit Lust. Da war Schluss mit lustig.
Ja.
Sagenhaft. Apropos Schluss.
Haben wir zusammen? Ja, also brutto, netto werden das nicht 2 Stunden sein, aber ich glaube für heute.
Ja, lass mal gut sein.
Genau, wir reden dann mal demnächst über die Buchmesse nochmal und über Skeptic and the Pop wahrscheinlich und dann kannst du erzählen, wie deine Wand ist, wenn sie denn gezogen ist.
Es gibt keinen Menschen, der auf dieser Welt so lang für eine nicht ganz 8 Quadratmeter große Trockenbauwand braucht wie ich.
Aber es wird wahrscheinlich die beste, großartigste und tollste Wand werden, die es jemals gegeben hat.
Ja, und ich werde auch noch im Detail über sie erzählen. Ich kann da tatsächlich auch noch was drüber erzählen, das ist das Schlimmste.
Die nächste Folge ist gesetzt.
Wunderbar. Alexander,
mein Lieber,
ich danke dir.
Mein lieber Christian, dir eine gute Zeit bis zum nächsten Mal und euch da draußen allen auch eine gute Zeit. Passt auf euch auf.
Genau. Und macht schön eure Backups. Nee, das war jemand anderes. Verdammt. Tschüss.
Tschüss.